Vielleicht nehme ich dann ein paar Puzzlestücke raus. Sind live, okay. Einen Moment noch schnell. Wir sind live. Die Kamera an.
Live.
Ja,
live.
Okay.
Super.
Das ist in Ordnung.
Alright. So, ich habe gerade noch die Kamera hier angemacht, weil wer weiß, vielleicht gibt es ja ein paar spannende Perspektiven, Snippets. Heute, die ich dann auch, genau, Snippets, die ich dann auch über meine sozialen Plattformen teilen kann.
Ach, das ist ja cool. Auf jeden Fall. Ja, wo bist du? Was geht?
Ja, ich bin zu Hause hier in der Schweiz, wunderschönen Schweiz. Du warst ja mit deiner lieben Frau uns besuchen und wir sind da ein bisschen in der Natur. Ich sehe jetzt da gerade auf einen türkisblauen See mit grünen Bergen im Hintergrund, gute Luft und freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Ja, wo bist du? Wo steckst du, Sonic?
Ja, Mann, also ich möchte ja erstmal einhaken bei dem Besuch, den wir dir abgestattet haben. Der hat nämlich echt tiefe Spuren hinterlassen. Ich habe mich noch nie so gut aufgenommen gefühlt und du warst einfach mega Host. Du warst ein super Gastgeber. Du hast alles möglich gemacht. Also wir hatten null Erwartungen, als wir gekommen sind. Wussten nur, dass wir uns ja vielleicht irgendwie sympathisch finden und dann war das so ein geiler Tag mit dir. Und ja, ehrlich gesagt, so wenn wir mal so slightly in einen bad mood kommen oder denken, es ist zu viel oder fühlen uns überfordert, dann denken wir so, komm, Reisermodus, weil du bist immer wieder, ich weiß nicht mal, gefühlt so die Extraweile gegangen, wollt ihr noch das machen, wollen wir noch dahin, wollen wir noch essen gehen, machen wir noch das. Und wir haben uns einfach so, so schön aufgefangen gefühlt. Ich glaube, Yara war damals schon schwanger, ne? Genau, wir konnten uns einfach fallen lassen bei dir. Komplett fallen lassen, das war schön. Also danke nochmal.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Es war auch für mich und für Julia ein wunderschöner Tag. Ich weiß noch, wir sind dann am See hochgefahren, dieser Bergsee, und da sind wir baden gegangen, da haben wir Feuer gemacht, haben was gegessen. Ja, es war ein sehr schöner Tag, auf jeden Fall. Ja.
Ja, das ist echt magisch, wo du da wohnst. Vielleicht kannst du mal die Leute mitnehmen, wie das gekommen ist, dass du dich für den Ort entschieden hast. Und dann hast du ja auch from scratch, glaube ich, gebaut, ne? Da war nur das Stück Land und was das so alles mit sich gebracht hat. Und ob du es nochmal machen würdest.
Ja. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Da kann ich ja schon mal starten mit dieser Frage. Ja, ich bin aufgewachsen in Zürich. Das ist eine Großstadt hier in der Schweiz. Es ist nicht ultra groß, aber für die Schweizer Verhältnisse schon groß. Und wir hatten es dort auch schon toll. Wir haben dann 2017 neu gebaut, in der Nähe von Zürich, am Stadtrand, auch schon ein bisschen in der Natur. Aber dann, als es mit Corona losging, so 2020 war das, glaube ich, da haben wir realisiert, hey, es ist besser für uns, wenn wir ein bisschen weiter weg in die Natur gehen, wo wir auch ein bisschen autark sein können, unabhängig vom Stromnetz, auch mal etwas anpflanzen könnten. Ja, das war so die Überlegung. Julia und ich, wir wollten tatsächlich schon immer wieder mal in die Natur, aber es war weit weg, weil wir haben einfach so ein bisschen darüber geredet. Aber dann Corona hat uns wirklich dazu bewegt zu sagen, okay, weißt du was, jetzt haben wir schon immer wieder davon geredet und jetzt spüren wir, es ist besser, wenn wir aufs Land gehen, lass uns jetzt mal Nägel mit Köpfen machen. Und dann haben wir uns umgeschaut, haben dann aber nichts Großes gefunden. Und dann war es sehr interessant, da war ich mit einem Kunden von mir, war ich in Flims. Und Flims ist so 40 Minuten weit weg von mir, auch Richtung Alpen, von Zürich, von Deutschland Richtung Süden, Richtung Alpen. Und dann haben wir dort eine tolle Session gehabt, sind dann am Abend zurückgefahren, so gegen 8 Uhr. Und dann fuhren wir da bei uns unten jetzt am See vorbei und ich gucke so hoch.
Ja.
Da sehe ich so diesen Ort, weil dieser Ort hier, wir sind so leicht erhöht auf einen Felsvorsprung, umhüllt von Bergen. Und es gibt nur eine Straße hier hoch zum Dorf. Und du kannst auch nicht weiterfahren, weil dort ist dann Sachgasse weiter oben. Also entweder willst du hierher oder du verirrst dich hierher. Ja, das ist die End. Es gibt noch einen ganz kleinen, schönen Weg, der von der Armee gebaut wurde, der dann über die Berge geht. Und die können wir auch nutzen, weil die Anwohner hier, die kriegen dann so eine Vignette und wir dürfen die dann auch benutzen. Da können wir auf die andere Seite rüberfahren, so über den Pass. Richtig schön auch. Da bist du wirklich weg. Könnte auch irgendwo in Kanada sein oder so. Und auf jeden Fall sind wir da nach Hause gefahren und wir fuhren da am See entlang und ich gucke so nach oben rechts aus dem Fenster und ich sehe diesen Ort und ich bin ja schon mehrmals da durchgefahren, aber ist mir nie so reingefahren. Und dann habe ich so einen Wasserfall gesehen dort und den See, den türkisen See, dann mit den Bergen und die Sonne war auch noch dort um 8 Uhr. Und dann habe ich meinem Kollegen so gesagt, Sonny, bist du noch da?
Warte, da bin ich wieder.
Bist du wieder da?
Ja, da war irgendwie ein Internetabbruch. Hallo? Wir haben Starlink ganz neu aufgesetzt und ich glaube, da ist gerade eine kleine Misskonfiguration mit dem Mesh-System gewesen oder so. Und auf einmal war ich weg.
Okay, aber ich glaube, mir hat es ja auch nach wie vor weiter aufgezeichnet, ne? Sonst kannst du es dann halt schneiden. Ja.
Also auf jeden Fall ein neues Recording. Es wird auch schon aufgenommen. Also die Hörer sind jetzt live dabei. Und ich guck mal, wie weit
live
der jetzt
dabei noch sogar. Spannend. Okay, also wirklich live, ha?
Live. Also das Replay von unserer Live-Aufnahme dürfen die Hörer dann hören. Ich guck mal, wie weit der mitgeschnitten hat und aufgenommen hat und entsprechend füge ich das zusammen. Aber das Letzte, was ich mitbekommen habe, war, dass du erzählt hast, es gibt noch einen kleinen Weg von der Armee, den ihr mitbewohnen,
ja, genau,
mitnutzen dürft als Wegerecht.
Genau. Und es war so, also ich fuhr mit meinem Freund Richtung Zürich zurück und habe dann rechts aus dem Fenster gesehen und dann war diese türkise blaue See, da waren diese Berge, ein Wasserfall war da noch zu sehen und immer dieses kleine Dorf, so erhöht auf einem Felsvorsprung. Und ich bin schon mehrmals da durchgefahren, aber es ist mir nie so aufgefallen. Und dann habe ich so geguckt, hey krass, was ist das für ein Ort? Und dann schaue ich, das ist 40 Minuten von Zürich, auch cool, weißt du, es ist nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern bist halt schnell noch in der Stadt. Habe dann auf Google Maps geschaut, okay, 40 Minuten von Zürich. Und dann habe ich so eine Eingebung gehabt, wo ich so gesehen habe, hey, da könnte es sein. Also da könnten wir etwas finden. Und dann sage ich noch meinem Kollegen, hey, hier könnte der Ort sein. Und wir fuhren nach Hause, es war Samstag und ich sagte Julia, meine Frau, hey Schatz, lass uns morgen, direkt morgen an diesen Ort fahren, 40 Minuten von Zürich, ich habe was gesehen und ich glaube, da könnten wir fündig sein. Und meine Idee war einfach, wir fahren dorthin an diesen Ort, schauen uns die Gegend an und wenn uns ein Haus gefällt oder ein Bauernhaus, klopfen wir einfach mal an und fragen, hey, wollt ihr verkaufen, gibt's da was zu, ja, kann man da was bauen, gibt's da Land, das war die Idee, ne? Und Julia so, ja, okay, gut, okay, fahren wir dorthin, dann können wir gleich noch mit unserem Hund, mit dem Jackie, spazieren gehen. So ein Parson Russell, 12 Jahre alt.
Ja,
dann sind wir dorthin gefahren. Ja, und dann sind wir dort die eine Straße hoch. Und währenddem wir diese eine Straße hochfuhren, sagt Julia noch, hey, ich kann ja mal im Internet googeln, ja, Ortschaft eingeben, kaufen, Land. Und dann kam eine Seite mit einem Bild drauf von dieser Aussicht hier. Ja, und wenn du jetzt zuhörst oder zuschaust, wie auch immer, du findest Bilder von dieser Aussicht bei mir auf dem Instagram-Account, weil dann weißt du so ein bisschen, von was ich spreche, dann kannst du dir das besser vorstellen. Auf jeden Fall sahen wir dieses Bild mit den Bergen, mit dem See und Wiese und da stand, Land zu verkaufen plus Baubewilligung ist schon mit dabei, weil es dauerte ungefähr 4 Jahre, bis diese Baubewilligung überhaupt erst bewilligt wurde, weil es halt wirklich in der Natur ist, alles landwirtschaftliche Zone. Und ich gucke da hin und sage so, hey krass, ja, wo könnte denn das sein? Und wir fahren die Straße hoch und da sehe ich so ein schmales Wäglein, was hochfährt, das nicht mehr Straße ist, steht da auch privat, darfst du eigentlich gar nicht hoch. Aber ich bin einfach hochgefahren, ich fahre hoch, 1, 2 Minuten, 3 Minuten, zack, mach, kommt zum Wasserfall, fahre ich da vorbei. Und dann sehe ich schon, ah krass, das ist die Aussicht. Dann stiegen wir aus und dann war klar, okay, ja genau, das ist der Ort. Das ist das Bild hier, geil. So, und wir haben es direkt gefühlt. Dann habe ich direkt dem Architekt angerufen, der dieses Land gekauft hat und der eigentlich ursprünglich für sich da bauen wollte, der aber dann zum Entschluss gekommen ist, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen älter, 65, werde bald pensioniert und ja, ich verkaufe das lieber. Und so ist es zustande gekommen. Und dann, ja, haben wir direkt gekauft, direkt angefangen zu bauen und sind dann vor 1,5 Jahren hier eingezogen.
Krass, das klingt ja echt
und
super gegangen.
Ja, es ist so Magic, ja. Und es gibt ja so Synchronizitäten oder solche. Ich sage immer, wir sind ja alle auch geführt, nicht von irgendjemandem da draußen, sondern von unserer eigenen inneren Weisheit, von unserem eigenen innersten Kern. Ja, nenn es wie du willst, nenn es Seele, nenn es das Göttliche, nenn es Guidance. Aber ich denke, jeder, der so ein bisschen mit sich verbunden ist, der der kann das auch spüren, ja. Und das Schöne hier ist auch, wir sind jetzt wirklich unabhängig. Wir haben Solarzellen, wir speisen den Sonnenstrom ein, nutzen unsere Elektrofahrzeuge, die Teslas, damit können wir fahren, sind unabhängig, wir haben einen schönen Garten, wir sammeln auch Wasser, ja, 20 Liter Wassertank habe ich gesehen.
Regenwasser.
Macht ihr auch, Regenwasser, genau. Mhm. Ja, und es ist ein schönes Gefühl, wenn du auch einfach weißt, dass, ja, dass du irgendwie das alles selber stemmen kannst, ja, nicht abhängig bist von irgendetwas und auch kein Strom brauchst irgendwie. Das ist irgendwie noch ein schönes Gefühl, wenn du einfach weißt, okay, der CO2-Abstoß oder Ausstoß hier ist gleich zero, ja, zumindest hier.
Ja. Ja, ich sehe das auch, gerade seit Covid, bei euch war es ja auch so, dass dann immer mehr Menschen so diesen Wunsch verspürt haben, wahrscheinlich aus dem Gefühl der Kontrolle und Überwachung und Regeln, die über einen drüber gestülpt wurden während der Corona-Zeit, dass man sagte, ey, am geilsten wärst du eigentlich, wenn ich noch autarker bin und unangreifbarer, unantastbarer, mein eigenes Wasser sammel, meine eigene Landwirtschaft betreibe, eigenes Food anbaue, Strom, wie du schon sagst, autark aufstellst, vielleicht noch Satelliteninternet. Klar, da gibt's dann immer noch Provider, die das abschalten können, aber irgendwie immer mehr so, ja, Richtung self-sustained, sich selber aufzusetzen in dem Rahmen, den es gerade noch gibt. Du hast ja dann auch bei uns wahrscheinlich gesehen, da gibt es ja dann auch noch Grenzen, wie viel Wasser man sammeln kann. Mhm. Und hier gibt es dann eine lange Dürreperiode und so. Aber überhaupt mal anzufangen, so mit den ersten kleinen Steps, ich glaube, das fühlt sich total gut und richtig an. So war es auf jeden Fall bei uns, bei euch dann wahrscheinlich auch, oder?
Ja, genau. Ja, es fühlt sich total richtig an. Es ist stimmig an. Ja, das ist ein schöner Ausdruck, wie du es gesagt hast. Genau. Aber jetzt nochmal ganz kurz zur Frage zurück, weil mich interessiert noch, wo bist du gerade? Bist du in Brasilien? Bist du in Thailand? Bist du in Deutschland? Wo steckst du gerade?
Ja, wir sind immer noch in Brasilien. Wenn ich sage immer noch, dann gibt es für mich so einen riesen fetten Meister, und das war die Geburt von unserem Sohn, von dem Rio. Der wurde hier in Brasilien geboren, im Süden von Brasilien. Und mittlerweile sind wir aber im Norden, also an der Kitesurfing-Lagune im Bundesstaat Ceará. Und es fühlt sich einfach richtig geil an, wieder zurückzukommen. Wir haben jetzt letztes Jahr komplett ausgelassen, weil Yara schwanger gewesen ist und man dann nicht mehr so viel reisen konnte. Und das, was wir reisen konnten, er wurde ja in Thailand quasi gezeugt, auf Koh Phangan. Und dann ja, in der Mitte von der Schwangerschaft sind wir dann zurückgekommen nach Europa. Genau, dann waren wir bei dir, haben so eine kleine Tour gemacht und sind dann nach Brasilien. Und seitdem sind wir in Brasilien.
Ganz schön, weil ich kann mich noch erinnern, als wir uns getroffen haben bei euch in Koh Phangan. Da war ja genau das Thema. Wir haben darüber gesprochen.
Ey, das war zu krass. Das war zu krass.
Ja, wir haben genau darüber gesprochen, über Kinder und dass ihr gerne Kinder hättet, aber es bis jetzt nicht geklappt hat und dass ihr weiter einfach Gas gebt. Ja. Und dann, oder, dann komme ich nach Hause und dann irgendwie ein paar Wochen später erfahre ich, hey, ihr kriegt ein Kind. Ist geil.
Ja, warte mal, ich gucke mal, ob ich das noch mal im Kalender finde, wann du uns da genau besucht hast. Oben auf dem Berg in Phangan, ne, in unserem Haus.
Ja, das war im März, glaube ich, Januar, Februar, März, April, ne? April 2021, 22, kann es sein? 22, dann muss es sein, ne? Ja, oder 21?
21. Nee, 21. Warte mal, ja, 21, Jam, Petrus, hier sind ein paar Kalenderdinger drin. Phangan, Samui. Genau. Nee, 22.
Oder 22, ne? Ja.
Mhm. Ja, dann war es doch
22. Wir sind gut in Zahlen. Nicht.
Yeah. Ah, hier, guck mal. Patrick Reiser nach Ben und Angelina am 20. Februar. Am 21.02. warst du dann bei uns oben.
Ah, ja.
Genau. Und ich glaube, wenn man das zurückrechnet, sein, ja, wie war es, dann ist ja irgendwie Anfang März, also eine Woche später oder 10 Tage später quasi empfangen worden oder hat sich entschieden, zu uns zu kommen. Ist auf jeden Fall das jetzt passiert. Also so nah aneinander dran.
Weg.
Und ich kann mich auch noch total gut an unser Gespräch erinnern. Da bin ich wieder.
Okay, warte, ich komme, ja. Ich hab dir schon geschrieben, bist du noch am Start? Oder was geht ab?
Fuck, Mann. Also ich muss das, glaube ich, nochmal richtig konfigurieren. Ich bin jetzt in quasi in das Fallback-Netzwerk wieder gegangen. Das sind zwar nur 10 Mbit, aber für den Podcast sollte es ausreichen. Tut mir leid, dass es jetzt zweimal abgebrochen ist.
Kann passieren.
Ja. So ist das dann mit dem neuen Setups und autark sein.
Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ja? Ja, so ist es. So ist es. Aber du, das ist auch in
genau,
der Stadt.
Genau, wir sind immer noch live.
Hm. Ja. Wie viele Leute sind da überhaupt dabei? Also siehst du das? Was siehst du denn die Leute?
Welche Leute? Also es ist gar kein Livestream. Wir nehmen den Podcast gerade auf. Der ist nicht live. Die sind nur live beim Outtage dabei. Wenn ich das später wieder quasi veröffentliche, dann will ich das als One-Take machen.
Okay, alles klar. Okay, alles
verstehst klar. Du?
Gut.
Ah, du dachtest, ich habe hier einen Stream an. Nee.
Ja, ich dachte so, hä, ist das Stream an oder was? Das ist live. Ja.
Ja, halb live. Wo waren wir? Also sorry nochmal an alle Hörer für die technischen Komplikationen. Aber jetzt sind wir am Start. Ich bin im Cyber-Info-Netzwerk und das war ein bisschen langsamer, aber sollte dafür stabiler sein.
Yes.
Genau, wir waren bei Kopangan, als wir uns gesehen haben, im Februar. Ich habe gerade noch mal im Kalender
genau,
geguckt.
Genau, im Februar 2022.
Februar 22. Und da haben wir auf dem Balkon drüber gesprochen, du hast das ja gerade schon gesagt, über das Thema Kinderkriegen. Da waren wir auch schon ein bisschen länger dran, aber hatten ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt dann auch schon losgelassen. Das hast du ja auch schon so gespürt. Also waren nicht mehr so attached und verhaftet mit dem ganzen Thema, oder?
Mhm. Ja, stimmt. Ja, also ich kann mich noch gut erinnern, als du gesagt hast, du ja jetzt, so wie es kommt, so kommt's, ne? Und dann
ja.
2-3 Wochen
true
später,
enough.
Bam, Überraschung.
Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, das waren so 10 Tage später, ich glaube am 2. oder 3.3., wenn man dann so zurückrechnet von dem, wo dann die Tage nicht kommen und so, müsste das quasi an dem Wochenende passiert sein. Und das war dann so 10 Tage nach unserem Gespräch und einfach nur magisch, dass das dann doch irgendwie so schnell funktioniert hat.
Mega schön. Geil.
Und jetzt sind wir mit dem Rio hier oben im Norden angekommen, waren letztes Jahr nicht hier und genießen es gerade total, wieder da zu sein, wo wir mehr oder weniger mal angefangen haben. Sind jetzt schon seit 10 Jahren regelmäßig in Brasilien, immer so zur Kaltsaison. Erst in Jericoacoara, das ist eine Stunde von hier entfernt, und Praia, das sind auch so klassische Kiter, Hang-Loose, Watersports, Paradiese an der Küste. Und haben dann irgendwann den Fleck hier gefunden, 2017, 16 so ungefähr. Und seitdem kommen wir hier immer wieder zurück. Und es fühlt sich einfach gerade so gut an, wie so Coming Home. Und das haben wir auch entschieden, die ganze Saison hier zu bleiben, also bis Dezember, die ganze Windsaison. Und dann erst nach Deutschland zu gehen. Ursprünglich war der Plan im September schon nach Deutschland. Dann sind wir hier angekommen, weil da sind wir eigentlich verrückt. Nur 2-3 Monate und so viel Arbeit hätte ich auch hier reingesteckt, so in das ganze Projekt, in das Haus. Kannst du vielleicht nachempfinden. Und dann war aber so der einzige Grund, dass meine Mama den Rio noch nicht gesehen hatte und sich natürlich mega auf ihn freut, auf das Enkelkind. Und dann haben wir kurzerhand gesagt, meine Mama soll nach Brasilien kommen. Und sie hat auch zugestimmt. Was mega ist, in ihrem Alter die Reise nochmal quasi anzutreten. Aber die ist auf jeden Fall auch strong vom Mindset her und physisch auch noch gut unterwegs und hat gesagt, ich komme auf jeden Fall, ich komme zu euch.
Geil, ja, ist geil, ist geil.
Und so länger können wir jetzt hier bleiben. Und sie kommt im September und darauf freuen wir uns auch schon mega, mega doll.
Schön, dass deine Mutter noch so eine lange Reise auf sich nimmt, ja. Weil ich wollte mal meinen Vater und meine Mutter und auch meine Schwester alle zusammen nach Kapstadt einladen. Aber meine Mutter und mein Vater so, nein, hör auf, komm ich nicht. Ist okay, schade, ja.
Nee. Ja. Haben die dann so noch Vorbehalte gegenüber Afrika, Südafrika, oder war es dann so auch die lange Reisezeit und dass es wahrscheinlich beschwerlich ist, ne?
Ja, lange Reisezeit. Damals hat meine Mutter noch geraucht. Sie hat jetzt aufgehört zu rauchen, nun seit 3 Jahren. Aber damals, ja, lange ins Flugzeug zu gehen für 6, 7, 8 Stunden ohne Zigarette, das war für sie so unvorstellbar. Und mein Vater, Kapstadt, denkt so, oh nee, gefährlich, ja, zu weit weg, was geht dort ab? Ja.
Wie bei uns, das ist so lustig. Gestern sind jetzt auch gute Freunde gekommen, die Saskia, das ist unsere Designerin, mit ihrem Freund, dem Fabian. Und die haben auch nochmal gesagt, so allen, denen sie erzählt haben, dass sie jetzt nach Brasilien fliegen, haben gesagt, das ist so gefährlich, passt auf, die Drogen, Kriege, die Gangs, Überfälle. Gibt's natürlich, genauso wie in Hamburg oder Berlin oder Zürich wahrscheinlich auch, so ein paar Ecken, die man vielleicht nachts vermeiden sollte alleine. Aber ansonsten geht das hier genauso seinen Weg wie überall anders auch. Aber es ist spannend, ne? Was für Geschichten in den Köpfen dann immer rumschwören von den Leuten.
Mhm. Ja, das ist krass.
Ja. Warst du schon mal in Brasilien?
Ich war mal in Rio de Janeiro und in Sao Paulo. Geile zwei Städte. Also wir hatten gute Zeit dort. Sao Paulo ist verrückt, ist crazy. Und Rio de Janeiro mit dem schönen Strand, mit der Natur, auch ganz schön. Waren wir dort auch noch bei dieser Jesus-Status da.
Christo.
Mhm. Ja, genau, Christo. Ich war jetzt nicht so lange dort. Also wir waren ungefähr eine Woche dort. Und dann sind wir weiter gereist nach Kolumbien. Wir haben Brasilien, Kolumbien gemacht. Auch geil, ja.
Zusammen mit deiner Frau damals
schon alles. Mit Freunden. Mit Mischa war dabei, drei andere Kollegen, Freunde. Dann ist noch ein vierter Kollege gekommen nach dann Cartagena, nach Kolumbien.
Ah, ja. Cartagena, krass.
Das war ein Jungsurlaub.
War das eure Bro-Sports, oder wie ist nochmal euer Brand?
Ja,
also war das so zu den Hochzeiten von den YouTube-Bodybuilding?
Ja, genau. Kannst du auch alle Vlogs noch finden auf YouTube. Ach, die haben teilweise bis 100.000 Klicks, weil es war einfach legendär dort. Wir haben es sehr genossen dort. Wir haben viel Scheiße auch gemacht, natürlich. Genau, das war damals, als wir die Sportbekleidungsfirma noch hatten, ProBroWear und das vegane Supplement-Unternehmen ProFuel. Genau. Und tatsächlich ist Karl S., kennst du wahrscheinlich auch. Vielleicht kennen die einen oder anderen ihn noch. Er ist auch eine Größe hier irgendwo in der ganzen Social-Media-Welt. Der kam dann auch noch rüber nach Cartagena und Kolumbien und es war einfach sehr lustig, ja.
Geil.
Columbia.
Ich kann mich erinnern, ich hab so ein paar alte Vlogs von euch gesehen. Es hat so total den Vibe gespürt, ne? Ich habe, auch wenn ich da damals nicht live irgendwie nah dran war, ich weiß auch nicht warum, weil ich habe mich auch schon immer für Bodybuilding und Pumpen interessiert, aber ich glaube, das war auch genau so dieser DNX-Tunnel, wo wir dann auch gefühlt so 2-3 Jahre war ich so im Tunnel. Ich habe gar nicht mehr mitbekommen, wer zum Beispiel Fußballweltmeister geworden ist oder so Sachen, ja, die super wichtig für mich waren. Aber geil. Waren so total im Rabbit Hole. Aber dann später habe ich die Vlogs mal entdeckt oder habe, glaube ich, auch mal geguckt, so, wer ist überhaupt der Micha oder der Patrick Reiser, wo kommen die her? Und das sah echt legendär aus, wo ich dachte so, boah, das wäre auch genauso meine Welt gewesen, euch da zu suchten und auf der FIBO zu besuchen und zu winken und abzufeiern. Wie war das jetzt im Nachhinein? Also guckst du da jetzt anders auf die Zeit als damals, als du sie erlebt hast?
Ja, ich denke schon, dass ich anders drauf gucke, weil ich glaube, wenn wir zurückschauen auf unsere Geschichte, dann gucken wir immer anders zurück, als dann, wenn wir mittendrin sind, oder? Weißt du, mittendrin ist mittendrin. Du hast gesagt, du bist im Tunnel und erst wenn du vielleicht dann zurückschaust, erkennst du, du warst im Tunnel und du guckst einfach anders drauf zurück, weil aus meiner Erfahrung bin ich auch nicht mehr der Patrick von damals. Ich habe ihn nach wie vor in mir, ja. Ich bin dieser Patrick auch schon noch, aber ich bin auch noch mehr. Ja, es ist so, wir haben immer so ein Update von uns, so wie ein Software-Update. Mhm. Und Software-Update 13 ist nicht mehr die gleiche wie Software-Update 10, aber natürlich baut 13 auf 10 auch auf. Das heißt, irgendwo ist die Software 10 in der Software 13 auch irgendwo noch mit enthalten. Ja, das heißt, darum gucke ich da schon anders drauf. Aber ich gucke gerne darauf zurück. Es war eine unglaublich schöne Zeit. Es war eine magische Zeit. Viel ist dort passiert. Das war auch ja dort zu diesem Moment, als ich mich von Versicherungsberater 2013 dann gelöst habe und dann mich auch selbstständig gemacht habe, eben durch den YouTube-Kanal, den ich damals aufgebaut habe, mit dem ganzen Natural Bodybuilding. Und so hat alles gestartet. Ja, war schon ein ganz entscheidender Moment in meinem Leben, ja.
Ich habe dazu eine Frage. Hast du den komplett alleine und independent aufgebaut oder gab es damals schon so die ersten Mentoring-Konzepte, wie gefühlt ja später dann größere YouTuber versucht haben, andere wieder auch groß zu machen und kleinere nach oben zu bringen, in Anführungsstrichen, die noch nicht so viel Reichweite hatten? Oder warst du so neben anderen etablierten YouTubern auch jemand, der quasi von selbst gestartet ist?
Ja, nein, ich habe mit Mischa, Mischa ist schon vorher gestartet und ich habe Mischa dann kennengelernt an der Schweizer Meisterschaft im Natural Bodybuilding. Ich wurde dann Schweizer Meister 2013 und wir wurden dann Freunde. Wir haben uns halt begeistert gemeinsam für den Sport. Ja, und er hatte damals
schon einen Kanal. Hast du den Mischa geschlagen?
Wir haben nicht zusammen angetreten, weil er in einer anderen Gewichtsklasse war. Er war in der Schwergewichtsklasse und ich in der Mittelgewicht. Und ja, wir wurden dann Freunde und haben einfach für uns so entdeckt, hey krass, wir haben gleiche Interessen, ja, und Natural Bodybuilding und das war voll diese Zeit. Und er hatte damals schon einen Kanal, ich glaube mit 20.000 YouTube-Abonnenten und ich hatte einmal ein Video gemacht, wo ich auch drin war, wo wir so zusammen gepostet haben und haben viele Leute hingeschrieben, hey, ich will mehr von Patrick sehen, Und so ist das gestartet, weil Mischa dann meinte, hey komm, ja, mach doch auch einen YouTube-Kanal. Ich so, ja komm, ich mache einen, ja, und hat mich dann so auch supportend unterstützt. Und dann haben wir Karl auch noch kennengelernt, haben viel mit Karl gemacht. Das heißt, wir haben dann immer so Kollaborationen gemacht. Aber ich würde schon so sagen, wir waren die ersten Fitness-Influencer in diesem Bereich. Und vor allem würde ich sagen...
In Deutschland, ja, oder deutschsprachig.
Deutschsprachig, genau. Und ich würde dann auch sagen, wir haben dieses Natural Bodybuilding Fitness Game so ein bisschen neu ins Licht gebracht, weil wir dann halt eben auch nach Amerika gereist sind, nach Venice Beach, LA, Miami, wir sind überall rumgereist, Australien, Südafrika.
Goldschirm.
Goldschirm, und haben das Ganze halt dann auch dokumentiert und das gab es so halt noch nirgendwo. Darum, oder du hast gesagt, wenn du die Videos geschaut hast, dann hast du so ein Vibe mitbekommen, ja, weil da war auch ein Vibe, klar, und das gab es halt so noch nicht im deutschsprachigen Raum. Genau, und das war halt dann auch spannend.
Und war der Ben Sattinger, der jetzt auch richtig erfolgreicher Unternehmer ist und eine Public Figure, war der quasi auch Part of the Gang oder hat er selber so sein Bodybuilding-Game gemacht oder kam der danach?
Wir haben ihn auch kennengelernt, ja, und der war auch parallel gleichzeitig mit uns und wir haben dann auch immer wieder uns getroffen, er war auch in LA einmal dabei, wir haben uns in Thailand getroffen, weil Benja war auch schon früher ein großer Thailand-Fan, da hat er jetzt auch dort mit Mischa die Villa gebaut. Und so haben wir uns alle kennengelernt. Weißt du, du musst dir vorstellen, diese Szene war doch irgendwo klein für sich. Ja, und irgendwann hast du einfach alle kennengelernt. An der FIBO hast du die Leute kennengelernt, auf Reisen.
FIBO war zu krass, oder? Damals.
Ja, FIBO war lustig. FIBO war krass.
Ich glaube, die ist dann umgezogen, oder? Die war ja ganz früh in Essen und ist jetzt in Dortmund. Kann das sein?
In Köln ist sie jetzt, ja. Früher war sie in Essen, das kann sein. Da war ich nicht mit dabei, aber ich war dabei, als sie schon in Köln war. Das allererste Mal 2014 war ich dabei. Das war krass, weil das war so der allererste Moment, wo ich realisiert habe, krass, diese YouTube-Zahlen sind nicht einfach nur Zahlen, sondern dahinter stecken Menschen. Weil wir haben da ganze Hallen gefüllt. Da waren tausende Menschen an unserem Stand danach. Wir haben dann 2015 unseren ersten Stand, 2016 auch wieder einen Stand gemacht mit unserem eigenen Brand. Das war schon auch ein entscheidender Moment, so das zu sehen und mit diesen Menschen, die letztendlich Followers sind, ja, und eben auf diesem Mobile Phone Zahlen sind, da mit diesen wirklich zu interagieren, mit diesen Menschen in Kontakt, in Beziehung zu treten, das hat uns extrem viel gegeben. Und dann war es natürlich auch so, da haben wir immer wieder Menschen kennengelernt auf der Straße, ja, die uns getroffen haben, die uns von den sozialen Plattformen schon gekannt haben. Und ja, so haben wir dann immer auch eine tiefere Verbindung aufgebaut mit unserer Community.
Wie du gerade sagtest, ihr habt dann auch voll so eine Welle geritten an Momentum, ne? Und ich glaube, das war auch so ein Change in dieser ganzen Bodybuilding-Welt. Ihr habt einen komplett neuen Zeitgeist mitkreiert. Weil wenn ich mich erinnere an meine ersten FIBOs, das war noch in Essen, ich bin dann so ins Bodybuilding-Pumpen gekommen durch mein Studium, weil ich da auf einmal, ohne es zu wissen, in so einem Hardcore-Pumper-Studio war, wo alle auf Bühne, nicht alle, aber viele Athleten waren, die auf Bühne gegangen sind, aber auch gestofft haben ohne Ende und so. Und da lag dann immer die Flex rum. Muscle Gym Münster hieß das. Echt geil, noch so ein inhabergeführtes Studio findet man ja heutzutage selten. Also auch mit einem coolen Vibe, aber so das Stoffen war nicht so cool, habe ich zum Glück da auch nie verleiten lassen, mitzumachen. Aber da lag dann immer so die Flex und so die riesen Vorbilder. Damals kam der Markus Rühe gerade erst hoch und der Günther Schlierkamp, weiß nicht, ob du den noch kennst, war so der beste deutsche Bodybuilder. Und der war auf der FIBO.
Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Früher waren diese Monster, diese Bodybuilder, die haben, glaube ich, da noch Geld genommen für ihre eigenen Autogramme oder so. Das war noch ganz anders gedacht. Ja,
stimmt. 5 Euro und so pro Foto. Crazy.
Ja, Mann. Und dann stand ich da auch in so einer Schlange und dann habe ich das so ein Autogramm geholt von Günter Stierkampf. Das werde ich nie vergessen.
Ja, krass.
Und dann kam ihr. Und ihr habt alles anders gemacht. So.
Ja. Ja, wir haben alles anders gemacht. Ja, das stimmt. Ja, wir haben schon das ganze Game verändert. Kann man sagen, doch.
Natürlich. Bewusst? Also hattet ihr da konkret irgendwie Vorbilder aus den Staaten oder habt ihr das einfach für euch alles komplett neu gedacht, from scratch?
Ja.
Wenn ihr überhaupt gedacht habt. Ihr wart einfach komplett nur im Tunnel.
Einfach gemacht. Wir haben einfach gemacht. Schau, ich habe nicht mal andere YouTube-Videos geschaut zu dieser Zeit. Ich habe einfach nur YouTube-Videos produziert. Ich habe selbst nicht Videos konsumiert. Mich hatten alle gekannt, oder? Eben so Ben Satting, Alon Gabay. Und dann habe ich auch angefangen, die mal zu schauen. Ja, und dann habe ich den auch eben kennengelernt, wie bereits schon gesagt habe. Ich habe kein YouTube konsumiert damals. Nee, ich habe einfach nur produziert.
Und auch irgendwie, bist du da irgendwie strategisch unterwegs gewesen oder war es einfach alles gefühlt und real von dir? Also du bist ja auch sehr auffällig dann mitunter rumgelaufen und sehr bunt und knallig und pinke Sachen oder so habe ich mal gesehen und also so ein bisschen aus der Norm gefallen. War das auch bewusst gemacht, um dann eine Persona zu inszenieren oder war es das einfach du in der Zeit?
Ja, das war einfach ich in dieser Zeit. So, nee, ich habe da überhaupt nichts mir ausgedacht. Ich war einfach mich selbst, ja. Und klar, nachher, als wir dann die Firmen aufgebaut haben, dort brauchst du dann schon Strategie. Ja, wie machen wir einen Lounge? Wie machen wir das Marketing? Klar. Aber ansonsten, wie ich meine Videos gemacht habe, ich habe die damals ohne Strategie gemacht. Mein Ziel war einfach immer, den Leuten ein tolles Video zu machen. So, oder ich wusste, okay, vielleicht gibt es Leute in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, die jetzt nicht in Brasilien sein können. Und ich nehme die einfach mit. So für mich war es so wie, hey, ich nehme die mit, ich bin der Gastgeber und ich reise mit den Leuten herum. Und das war auch für mich irgendwie ein schönes Gefühl. Das klingt vielleicht sehr seltsam, aber ich fühlte mich immer auch, also ich fühlte mich nie alleine in dem Sinn, sondern ich fühlte immer, okay, das sind Menschen, die gucken, die reisen mit mir gemeinsam und die gucken das, ja. Und das war irgendwie auch ein schönes Gefühl, einfach zu wissen, hey, da sind Leute mit dabei.
Ja. So krass, Mann. Wie viele Leute haben im Peak dann so deine Videos geguckt?
Im Peak, also wir haben Videos mit 400.000 Klicks, so im Natural Bodybuilding, Wettkampfzeiten, aber ich sage jetzt so, in den besten Zeiten, wo wir den Wettkampf gehabt haben, so zwischen 60 und 100.000 Views, da hat er dann schnell mal jedes Video bekommen. So 60 bis 100.000 Views, mal 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120.
Krass. Und was war das für ein Gefühl? War das irgendwas Besonderes, wenn du dann so auf den Publish-Button gedrückt hast? Und wird man dann irgendwie auch addicted und guckt nach Likes und Kommentaren? Oder war es einfach, okay, ich publish das? Den es erreichen soll, den erreicht ist. Ich mache jetzt weiter mein Ding.
Nee, natürlich. Es ist schon so, wie du gesagt hast, ein Teil wird ja schon addicted und schaut dann, okay, wie viele Klicks hat jetzt dieses Video, wie viele Daumen nach oben, wie viele Daumen nach unten, was wird da geschrieben? Natürlich, das ist schon auch, hat schon auch mit reingespielt. Bis zu einem gewissen Punkt ist es ja auch gesund, weil du musst ja auch schauen, dass du mit deiner Zielgruppe, mit der Community interagieren kannst. Okay, was kommt gut an, was nicht. Aber natürlich, so ein Video ist hoch, und dann hat schon der Finger gejuckt, 2-3 Stunden später, um mal zu schauen, okay, wie viel Klicks hat es dann schon? Das ist, ich glaube, das ist, bis zu einem gewissen Punkt geht da jeder durch. Das ist so normal. Bis du dann vielleicht merkst, hey, irgendwie, das ist gar nicht konstruktiv, dann lass das Handy einfach weg, kannst ja später schauen, oder? Aber hat uns das schon interessiert.
Aber es ist so spannend, weil ich glaube, das ist so tief verwurzelt in uns Menschen, dieses, ich weiß nicht, ob es aus einer Verletzung kommt, nicht gut genug zu sein, aber vielleicht auch ja gewisserweise aus dem Selbstschutz, damals noch in dem Tribe da sein, dass man nicht ausgestoßen werden will, immer dieses bin ich gut genug, ist das, was ich mache, wird das anerkannt, wird das gemocht. Da habe ich mal so einen Ausspruch von jemandem gehört, der hat die größten Personas auf der Erde interviewt, Politiker, erfolgreiche Unternehmer, Schauspieler und hat mit denen richtig lange Interviews gemacht auf dem TV. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber der hat gesagt, so, es gab, was
alle vereint hat an diesen berühmten und großen Menschen, also groß in Terms of Reichweite oder Bekanntheit, war, dass sie die erste Frage nach jedem Interview war, wie war ich? War das gut genug? Ja. So. Ich dachte, krass.
Lustig, ja. Ja, ja. Lustig. Ja, es hat verschiedene
daher Gründe, rührt das irgendwie, definitiv, ne?
Auch, ja. Ja, also wir haben ja verschiedene Grundbedürfnisse auch, die befriedigt werden wollen. Unter anderem ist Anerkennung auch etwas, einfach, dass wir unseren Selbstwert ganz natürlich erhöhen wollen. Das ist einfach ein psychologisches Grundbedürfnis, das hat jeder Mensch. Und dann einfach zu schauen, hey, wie kommt meine Arbeit an, wie komme ich an, ja. Ich denke, das ist für die Menschen spannend, ja, bis zu einem gewissen Punkt.
Ja. Und wie war das für dich, dass du dann diese Transformation irgendwann gemacht hast hin zu dem Menschen, der du jetzt bist? Wenn man jetzt mal so dein Instagram-Profil durchscrollt und das vergleicht mit deiner Bodybuilding-Zeit, dann hat sich da doch einiges getan. Gab es da gewisse bestimmte Schlüsselmomente? Und du sagst so, das war irgendwie so der Tag X, wo ich gesagt habe, das resoniert nicht mehr und die Dinge will ich jetzt mehr in mein Leben integrieren, oder war es ein ganz natürlicher Prozess?
Sowohl als auch. Also 2016 war so für mich ein sehr spezielles Jahr, weil da hatten wir alles erreicht. Wir hatten unseren eigenen Wettkampf kreiert mit 1600 Menschen hier in der Schweiz, St. Jakobshalle mit 160 Athleten. Und wir wollten damals immer dieses Natural Bodybuilding größer machen. Wir wollten, es fand damals statt in so kleinen Turnhallen und mit einer Bühne nicht mal richtig belichtet. Und wir wollten das einfach auf das nächste Level bringen. Das haben wir dann auch gemacht mit einem Live-Video, Live-Übertragung, mit einer riesigen Leinwand, mit professionellem Kamerateam. Wir haben Fitnessgrößen eingeladen aus Amerika, wie zum Beispiel Simon Panda, Sophia Thiel war bei uns am Start. Wir haben das wirklich auf ein neues Level gebracht. Und gleichzeitig hatte ich auch noch die letzten Wettkämpfe in Miami und in Sacramento, also in LA. Und dann habe ich aber so gespürt, dass mich das nicht mehr wirklich erfüllt. Ich war irgendwie durch damit, mit dem Natural Bodybuilding. Ich fand das... habe dann immer auch mehr die Schattenseiten davon gesehen, sich mit dem Körper zu identifizieren, sich immer mit dem Körper zu identifizieren, aber gleichzeitig auch das Ungesunde in diesem Sport. Weißt du, Profisport auf diesem Level ist ungesund. Wenn du Fitness machst, so wie du, ja, ich jetzt, ist alles okay, aber wenn du es wirklich richtig übertreibst, so mit unter 6% Körperfett, das ist dann einfach auch nicht mehr gesund. So, ich habe alles angefangen zu sehen.
Erklär vielleicht mal für die Zuhörer, das finde ich ganz spannend, wie so eine Wettkampfphase und Vorbereitung und Offseason dann aussieht und ja, was das für krasse Unterschiede sind, wenn du dann auf Diät bist oder wenn du bulkst, wenn du aufbaust, was das mit dir macht.
Ja,
also erstmal über den Körper auf die Psyche dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also du kannst, man sagt, im Bodybuilding gibt es ja wie zwei Phasen. Einmal Aufbauphase, dort isst du wesentlich mehr Kalorien, als das du verbrauchst, dass du Muskelmasse aufbaust. Und dann gibt es die Diätphase. Frisst, wie ein Schwein. Isst einfach mehr, als das du verbrauchst. Ganz einfach, ja. Wenn du dich da ein bisschen auskennst, dann musst du auch nicht essen wie ein Schwein, aber du isst halt mehr Kalorien, als das du verbrauchst, sodass du auch Muskelmasse aufbaust. Und natürlich kommt auch ein bisschen Fett mit dazu. Und dann, wenn du sagst, okay, ich starte jetzt nächstes Jahr an einem Wettkampf, dann rechnest du halt aus, okay, wann möchtest du mit der Diät starten? Sagen wir, okay, ein halbes Jahr vorher. Und dann rechnest du halt aus, wie viel Körperfett du, ja, ein halbes Jahr ist ein gutes Level.
Krass, ne?
Oder auch länger, 7 Monate, 8 Monate. Und dann rechnest du halt aus, wie viel Körperfett du pro Woche verlieren möchtest, um letztendlich am Tag X die bestmögliche Form zu haben. Das ist halt Wissenschaft, ne? Und dann, ja, passt du deinen Ernährungsstil an und dann startest du mit der Diät. Und du musst dir halt vorstellen, so in den letzten Wochen, auch Monaten, das wird natürlich dann immer strenger, vor allem in den letzten Wochen. Und wir haben damals unser Körperfettanteil reduziert, bis auf 5,8% Körperfett. Das heißt, da ist gar kein Fett mehr da am Körper. Du hast dann auch sämtliche Streifen gesehen an den Muskulaturen.
Und das ist natürlich schon auch spannend. Pergamentpapier, ne?
Ja, genau. So dünn alles. Genau, ganz dünn. Und wenn du dich hinsetzt auf einen Stein, dann tut dir der Arsch weh, weil da einfach kein Fett mehr dazwischen ist. Ja, das Muskel direkt. Also, krass. Und auch ganz, ganz spannende Sachen passieren, wenn du, sagen wir eben, auf unter 6% Körperfett bist. Und dann sind wir in die Supermärkte rein und die Esswaren dort, Äpfel, Birnen, die, weißt du, wenn du bei der Gemüseabteilung vorbeigehst, das poppt dir alles so rein, weil du musst dir vorstellen, dein Körper ist auf Überlebensmodus, der will essen, der denkt, er stirbt jetzt in den nächsten Wochen. Ja? Also wenn ich kein Essen mehr bekommen hätte, innerhalb von 2 Wochen, 3 Wochen wäre ich wahrscheinlich gestorben. Ne? Vielleicht, darum, der Körper schreit danach. Und das macht natürlich auch etwas mit dir, mit deiner Psyche, es verändert auch dein Bewusstsein bis zu einem gewissen Punkt, es wird feiner, subtiler, also schon sehr spannend, das auch mitzusehen. Und ich denke, es ist natürlich auch von Athlet und Athletin unterschiedlich, ja. Aber ich habe das zumindest so wahrgenommen, dass da auch dein Geist ganz fein und subtil wird. Und das war schon auch spannend, das zu sehen, auch zu sehen, wie kann man seinen Körper bis an dieses Limit pushen und dann noch darüber hinaus zu gehen. Das war sehr spannend. Und vielleicht kann ich hier auch schon einen guten Loop machen, weil was mich immer fasziniert hat, war zu schauen, was ist denn auf eine natürliche Art und Weise noch möglich? Wie viel Muskelmasse kann ich noch aufbauen, ohne Testosteron, ohne Steroiden, ohne dieses ganze Doping? Ja? Das hat mich immer angetrieben, weil Menschen schon damals, folgende Kollegen, als ich 16, 17, 18 war, kamen zu mir in der Fußball, als ich noch Fußball gespielt habe, in der Kabine und sagten, hey Patrick, komm, du nimmst doch was, Anabolika, komm, sag's doch.
Ich kenne dich, so, hey, original, Alter. Selbst ich hatte das im Schwimmbad.
Ja, glaube ich dir, ja.
Ja, ja, glaube ich dir, voll. Klar. Das erste Mal angefangen zu pumpen und alle so, hey, sag mal ehrlich, Mama, das geht doch nicht. Also so, was nimmst du, sag
ja. Doch mal und so. Genau. Und das hat mich aber immer gepusht, weil ich habe das erstaunlich gefunden. Krass. Also, die glauben mir das nicht. Das heißt, es muss ja irgendwo schon eine spezielle Leistung sein, oder? Also, oder eine spezielle Genetik, spezielle Leistung. Und irgendwie habe ich mich dann auch speziell gefühlt. Klar, weil stell dir vor, jeder kommt zu dir. Ach komm, nee, das glaube ich dir doch nicht, dass du das geschafft hast ohne Doping. Und du weißt aber, du hast das geschafft ohne Doping. Irgendwann denkst du, hey, irgendwas ist speziell. Deine Genetik, ja? Und das hat mich immer auch angetrieben, zu sehen, okay, wie weit kann ich diese Grenze noch verschieben? Und ab dann 2015 auch, bin dann auch auf eine pflanzliche Ernährung umgestiegen. Dann kam wieder die ganzen Stimmen, war es doch nicht möglich, ohne Fleisch, was, so ein Körper, ohne, nur mit Pflanzen, wenn du so sehen möchtest. Und dann auch, das hat mich wieder angetrieben, weil ich hatte die beste Form dann 2016 an meinem letzten Wettkampf, wo wir alles auf eine pflanzliche Ernährung unser Wettkampf gemacht haben. Auch, ne?
Super, super früh, ne? Diese ganze Bewegung dann noch. Veganes Bodybuilding ist ja nochmal ein Step darüber hinaus, über dieses Natural Bodybuilding nicht gestorben.
Genau, das kommt alles dazu. Ja, das kommt alles dazu. Und vielleicht hier aber, um den Loop zuzumachen, dass wir den Loop nicht verlieren, oder? Ich habe immer geschaut, okay, was ist da noch möglich? Und was dann aber passiert ist, ich habe für mich so erkennen können, okay, da gibt es ja aber noch auch ganz viel in mir. Was passiert denn da alles in mir? Auf der mentalen Ebene, emotionalen Ebene, aber dann gibt es ja auch da tiefere Schichten von meinem in der Welt sein. Ja, da gibt es einfach tiefere Schichten von sagen wir, von der Physikalität, vom grobstofflichen Körper bis zum subtilen Bereich, mental, emotional, aber dann bis zum kausalen Bereich, wo wir dann sagen, okay, Gewahrsein, Bewusstsein, Geist, was ist denn das alles? Und das habe ich dann angefangen, intensiv zu erforschen, von innen heraus. Das heißt, ich habe mich selbst dann von innen heraus letztendlich bis zum Urgrund erforscht. Mache ich auch nach wie vor, immer noch. Und habe dann angefangen, mich zu interessieren für Psychologie, Traumatherapie, östliche, westliche Philosophie. Und ich habe das autodidaktisch dann studiert, habe mehrere Weiterbildungen gemacht, Coaching-Ausbildungen, eben Traumata-Ausbildungen in den letzten 4, 5 Jahren. Sehr, sehr, sehr viel gemacht. Und habe dann 2018 das Human Elevation Institut gegründet, das erste Institut für Bewusstseinsentwicklung hier in der Schweiz. Und so hat dann der ganze Transformationsprozess angefangen. Das heißt, 2016 war ich also da. Ich habe gemerkt, das Bodybuilding passt nicht mehr so zu mir. Ich habe gemerkt, ein Teil von mir muss da sterben, damit etwas ganz Neues geboren werden kann. Ich wusste aber noch nicht, in welche Richtung genau. Habe dann für mich immer mehr und mehr erkannt, dass ich ja auch schon früher sehr viele Motivationsvideos gemacht habe, ja, über die Grenzen hinaus. Das hat mich immer so interessiert und habe dann mehr in diese Richtung gemacht, mich mehr eben mit diesen Themen angefangen zu beschäftigen. Und dann habe ich so für mich gesehen, ja klar, also dahin geht meine Berufung, dahin geht meine Bestimmung. dahin führt mich meine innere Weisheit und der Rest ist Geschichte. Ja, jetzt heute bin ich da, ich bin als Bewusstseinslehrer tätig, Mentor, Therapeut, mache Retreats, coache Menschen in Gruppen, Gruppentherapie, Einzeltherapie und darf Menschen einfach unterstützen, ja, in ihrem Heilungsprozess, aber auch in ihrer Potenzialentfaltung. Und that's it, so, jetzt sind wir da.
That is it. Das war das. Es klingt jetzt im Nachhinein alles so smooth, ohne Resistance, ohne große Challenges und Hindernisse. Und dann kam die Erkenntnis und dann habe ich das umgesetzt und implementiert. War es alles so smooth oder gab es da doch schon auch ein bisschen Fuck-up in deinem Brain? In terms of, jetzt habe ich mir so viel Reichweite aufgebaut über das Thema, kommen die Follower mit? Will ich überhaupt die Follower haben? Will ich andere aufbauen? Waren das Gedanken, die in deinem Kopf gewesen sind oder war wirklich der Drang so stark, dass dir das egal war, dich zu verändern?
Yep. Nee, du hast absolut recht. Klingt jetzt ganz so smooth, ja, aber natürlich waren da immer wieder auch Herausforderungen und musst dir vorstellen, wir haben diesen Brand, ich habe diesen Brand aufgebaut, diese Brands und mein Brand in dem Sinn als Patrick Reiser, als der Influencer, als der Natural Bodybuilder und dann mit den anderen Brands, die wir aufgebaut haben und sich dann davon lösen zu können, das war schon nicht einfach, aber es hat dann sich letztendlich wie von alleine auch gefügt. Ja, wir haben dann Fuck-up gehabt bei uns im Unternehmen mit ProBroWare, weil wir dort uns nicht mehr ganz verstanden haben mit den Mitgründern. Das heißt, dort haben wir gemerkt, dort geht nicht mehr alles mit rechten Dingen zu und her. Wir haben die Kontrolle über das Unternehmen verloren. Und dann konnte ich das auch einfacher loslassen. Mit ProFuel war auch eine ähnliche Situation. Es sind ein paar Dinge auch schiefgelaufen. Da konnte ich das auch loslassen. Und so ist das, und so hat sich das Schritt für Schritt verändert. Also das natürlich sind Zweifel da gewesen und Challenges. Aber gleichzeitig, wie ich dir auch am Anfang gesagt habe, fühlte ich mich auch immer geführt, ja, von meiner eigenen inneren Weisheit. Und der habe ich einfach vertraut und bin da meinen Weg gegangen. Und so hat sich dann der Weg langsam auch vor meine Füße gelegt, so kann man das sagen. Und so hat das eine zum anderen dann geführt, ja, Schritt für Schritt. Und dann war ja lange ein Thema, mein ganzes Branding anzupassen, ja. Weil ich habe lange gedacht, fuck, die Leute sehen mich als den Natural Bodybuilder, weil sie haben mich so kennengelernt und nicht als letztendlich der kompetente Lehrer, ja, Therapeut, Coach, der Menschen wirklich, wirklich in der Tiefe weiterhelfen kann. Und das hat sich aber in den letzten Jahren auch dann verändert, ja. Also mein Branding habe ich jetzt gut anpassen können, immer wieder angepasst und jetzt bin ich mittlerweile gut auf dem Markt etabliert, was mich sehr freut. Und da war schon auch Zweifel manchmal da, schaffe ich das jetzt oder sehen mich die Leute permanent jetzt als diese Natural Bodybuilder und ich, ja, das kannst du auch nicht kontrollieren, oder? Aber was wichtig ist, ist, dass wenn du spürst, dass da ein neuer Weg kommt, dass du einfach weiter durchziehst, einfach durchziehst, einfach durchziehst, einfach durchziehst, einfach durchziehst. Und irgendwann bist du etabliert, ja? Oder? Ich bin ja auch nicht als Experte für Bewusstseinsarbeit geboren worden, aber ich hab über 10.000 Stunden investiert, easy. So ich bin da so tief rein, während den letzten Jahren, so dass ich jetzt sagen kann, okay, ja, ich habe da eine Expertise, ich bin da Experte, ich habe eben mit 1.900 Menschen zusammengearbeitet mittlerweile und jetzt ist so diese alte Natural Bodybuilding Identität ist weg, die ist gestorben und natürlich ist es ein Teil von mir, es ist nach wie vor ein Teil meiner Geschichte, die ich in Workshops und Webinaren auch immer wieder mal erzähle, wenn Menschen ganz neu auf mich zukommen und mich nicht kennen, ja, dass ich ihnen einfach mal kurz zeige, schau, ich weiß gerade, wo du stehst, ja, vielleicht bist du irgendwo in einem Job und der fühlt sich nicht stimmig für dich an, du bist unglücklich, du willst ausbrechen aus festgefahrenen Mustern, aber irgendwie weißt du nicht, wie weit und ich kannte das damals auf der Versicherung und ich habe es auf der Versicherung geschafft, dann habe ich mir dort eine neue Identität aufgebaut und dann das lief alles okay, aber auch das befriedigte mich nicht. Auch dort war wieder diese Unsicherheit und auch diese Identität habe ich wieder losgelassen und konnte mir eine neue aufbauen. So, ich kenne den ganzen Weg. So, das ist auch der Grund, denke ich, unter anderem, warum ich sage, dass ich eine sehr gute Anlaufstelle auch für diese Leute bin. Unter anderem ist das ein Grund. Und unter anderem ist auch ein Grund die ganze Lebenserfahrung, die ich halt auch mitgebracht habe. Ja. Ich habe ein sehr wildes, vielschichtiges Leben führen dürfen bis jetzt. Und ja, das ist das, was ich auch mitbringe dann. Nebst den ganzen Ausbildungen und nebst dem Studium, was ich jetzt für mich abgeschlossen habe in den letzten Jahren.
Ja. Aber ich denke, darum, genau
ja,
das ist
Challenges, key. Ja, kommen. Aber die sind wichtig, ja, die Challenges. Das ist, that's a part of the game.
Wie du gerade schon sagtest, durchziehen und nur eine Richtung und immer weiter geradeaus. Und das kann man, glaube ich, nur authentisch vorleben und verkörpern, wenn man selber für sich diese Klarheit intrinsisch gefunden hat. Und das ist deine Wahrheit, das ist deine Klarheit durch die Erfahrungen, die du schon in deinem Leben gemacht hast, wie du gerade gesagt hast, durch die ganzen Coachings, die du dann selber besucht hast oder Seminare und das Wissen, was du dir angeeignet hast, angelesen hast. Und dann entsteht diese Klarheit, no matter what, und dann kommen auch die Leute wieder automatisch, die zu dir finden sollen, die kommen dann zu dir, weil Menschen lieben Klarheit, ja, genau. Und Menschen lieben klare Kante.
Ja, genau, ja, sehr schön gesagt. Das ist, glaube
ich, genau bei dir dann passiert. Sehr schön gesagt.
Ja, schau, ich finde es noch interessant, dass du das sagst, weil es ist ja so wie im echten Leben auch, oder? Menschen kommen ja in dein Leben, bleiben für eine bestimmte Zeit, manche bleiben vielleicht bis zum letzten Atemzug und viele gehen aber wieder so zwischendurch und so in Phasen. Mhm. Und so ist es aber auch, und es ist eigentlich genau gleich im Social Media Game auch. Ich meine, warum sollte es dort anders sein? Weil es digital ist? Nee. Wenn du deine Wahrheit sprichst, nochmal, ja, natürlich kannst du das sehr strategisch machen und sagen, okay, das ist jetzt mein Branding und das ist auch wichtig und du gehst damit raus. Aber im Idealfall baust du dein Branding ja um dich selbst herum, oder? Also so bist du und jetzt machst du das Branding und nicht umgekehrt. Okay, so möchtest du sein und dann, weil das wäre unauthentisch. Ja, komplett. Aber im Idealfall findest du heraus, wer du wirklich bist, für was du stehst, was deine Werte sind, was deine Kompetenz ist und dann baust du darum ein Branding und dann ist es ein authentisches Branding, ein authentisches Marketing und damit gehst du dann raus. Und dann wird es immer Leute geben, die sagen, der Patrick, der ist dabei. Ich habe heute noch, ich schwör's dir, ich habe am Wochenende ein YouTube-Video, ein Vlog hochgeladen, weil ich besteige das Matterhorn hier in der Schweiz im August 4.084 Meter und ich dokumentiere das für unsere Community, ja, weil es eine harte Challenge auch. Ich bin kein Bergsteiger, aber es ist einer der gefährlichsten Berge. Und ich wollte den schon immer besteigen, darum dokumentiere ich das. Jetzt habe ich einen Vlog gemacht und da gibt es tatsächlich immer noch Leute, ja, die schreiben, geil, wieder mal am Vlog, aber ganz ehrlich, ich vermisse den alten Patrick, der war so voller Energie, jetzt bist du so, ja, aber ja, ich bin, ja, okay, ich habe mich halt verändert, ne, so klar, hey, wir verändern uns, wir sind Prozesse, wir sind lebendige Prozesse und es wäre schade, wenn du der gleiche wärst wie noch vor 10 Jahren oder 20 Jahren, ne? Das wäre doch, was für ein langweiliges Leben.
Da kommt der Modi, das wäre so schade.
Ja, oder? Yeah. Das wäre doch schade. Weil letztendlich, und so genau so ist es, oder? Du gehst dann raus auf Social Media mit dem, was du hast, mit dem, was du bist, so wie du bist, authentisch. Und dann werden Leute es cool finden und Leute werden da bleiben und da werden auch wieder Leute gehen, Leute werden weggehen. So, das ist so wie auch im normalen Leben. That's it. Und das muss man einfach verstehen und akzeptieren können und sollte man sich nicht davon abhalten.
Ja, abhalten lassen. Komplett. Komplett. Das erzeugt ja diesen Widerstand und diese Resistance, wenn du an irgendwas festhalten willst und dich verhaften willst, nicht mit dem, was ist, sondern vielleicht mit der Vergangenheit oder mit irgendwelchen Illusionen, die für die Zukunft für dich geschehen sollen, aber du nicht bereit bist, diesen präsenten Moment für dich als die einzige Wahrheit zu erkennen. Dadurch entsteht ja dann nur diese, vielleicht manchmal auch diese Enttäuschung von bei dir in den Kommentaren, dass die Vergangenheit jetzt gerade nicht mehr das ist, was präsent ist. Und die Zeit war ja geil, man kann ja da auch irgendwie noch so mit Freude drauf zurückblicken. Manchmal, jetzt vor ein paar Tagen habe ich ein altes Love Parade Video gefunden von Love Parade 99 oder 2000. Und da war ich wieder voll in dem Modus, dachte, wie geil war das damals in Berlin und die Busfahrt von Düsseldorf nach Berlin werde ich nie vergessen und dann das war alten Freunden geschickt. Und da waren wir wieder voll in der Welt. Aber auf der anderen Seite verändert sich halt ständig so. Und wenn du dann versuchst, jemand anderes zu sein, nur weil das vielleicht mal erfolgreicher gewesen ist, auf kurz oder lang wird deine Seele leiden, weil du nicht mehr das verkörperst, was du eigentlich jetzt in diesem Moment bist und dein Wachstum, also nicht die Leute mitgenommen hast. Und ich merke es ja auch bei der DNX oder dem Brand oder Sonic Blue oder Markus Meurer. Guck mal, allein an den verschiedenen Namen sieht man ja schon die Weiterentwicklung, dass es da auch Leute gibt, die sind von der ersten Stunde, Minute, Sekunde dabei. Und viele fragen, macht ihr mal wieder ein Live-Event und so. Und für uns war es aber so, dass wir dann auch immer wieder quasi Leute mitgenommen haben aufs Next Level. Wir haben ein paar Leute verloren, ein paar neue sind dazugekommen. Jetzt wegen der Corona-Phase war ich ja auch sehr, sehr vocal. Und da habe ich bestimmt auch einige Follower in Anführungsstrichen verloren oder die woanders sich dann orientiert haben. Dafür sind wieder andere dazugekommen. Und so ist das dann ständig im Fluss. Und das ist, glaube ich, das, was auch am natürlichsten ist und am gesündesten auch für dich selber, dass du dir nichts vormachst. Und ja, im Worst Case irgendwie, stell mir das so hart vor, wenn du so ein Sänger bist, der so ein One-Hit-Wonder hat, so einen Song, der einmal abgegangen ist und der wird dann eingeladen und gebucht für einen Gig und der muss immer wieder diesen einen Song spielen, obwohl er den nicht mehr hören kann oder selber. Ja, das muss ja, so, das muss so, ah. Und dann weißt du, der versucht und macht und tut, nimmt neue Alben auf und die finden aber nicht so den Anklang wie damals, dieses eine One-Hit-Wonder und die wollen dich die ganze Zeit immer noch wegen Hossa Mexicana oder 99 Luftballons buchen. So.
Ja. Selber komplett drüber hinausgewachsen.
Oh, ja, stimmt, das gibt's, ja. Ja, das stelle ich mir auch hart vor. Ja, gutes Beispiel. Ja. Und die gibt es auch Leute, die schreiben, ah, oh, Patrick, vermisst deine alten Vlogs. Und schreibe ich, hey, sind doch online. Ja, schau sie doch an.
Ja, oder wo ist der alte Patrick?
Der alte Patrick, da. Geh mal, Videos, YouTube-Kanal, 2014, 15, da kannst du ihn noch anschauen. Er ist tot, ist gestorben. Sag ich dann manchmal so, Spaß. Alter Patrick ist tot, aber kannst du noch anschauen gehen, auf YouTube ist noch da.
Ja. Ist das denn so, dass du über die Zeit sensibler geworden bist oder weniger sensibel für Kommentare unter deinen Videos? Also immer diese ständige bewertet werden? Lernt man damit dann irgendwann umzugehen oder tut es immer noch weh, wenn da einer wirklich was richtig Doofes persönlich passiert, wahrscheinlich nicht häufig bei dir. Aber ja, es ist schon irgendwie auch eine gewisse Energie, der man sich dann aussetzt, weil man ja andere Menschen gerne eine Meinung haben über andere Menschen und dann ja über dich persönlich so und man dann manchmal da ja das einfach abkriegt. Wie gehst du damit um?
Ja, also für mich ist das, was andere Leute mich denken, nicht so wichtig, aber es ist vielleicht manchmal interessant, ne? Also zum Schauen. Das ist nicht so wichtig, aber vielleicht manchmal interessant, einfach zu schauen, weil vielleicht ist ja auch gutes Feedback darunter, konstruktives, gutes Feedback.
Ja.
Und das will ich nicht verpassen. Darum lese ich natürlich auch die Kommentare durch. Aber nee, es ist jetzt nicht so, dass die mich jetzt berühren. Es ist 2016 hatten wir mal einen großen Shitstorm, da habe ich dir ja auch schon mal darüber erzählt. Weil das war so eine Geschichte, eieiei. Da war es so, dass ein Geschäftspartner von uns, mit dem waren wir in Kolumbien, das war der Matthias Nachbuhr, der hatte so einen Online-Shop mit Supplements und Riegel und Sportbekleidung. Und wir haben Traffic, also Reichweite, auf diesen Online-Shop ihm geschickt. Mhm. Damit er mehr Umsatz macht und wir haben Anteile dann davon bekommen, ja. Und dann hat er
Kickback.
Ja, wir hatten einen Deal hat mir gemacht, genau. Weil wir haben seinen ganzen Online-Shop auch groß gemacht hier in der Schweiz, ja, so viel größer gemacht, weil wir halt unsere Produkte auch dort gehabt haben. Und dann wollte er nicht mehr zahlen. Also auf einmal kam nichts mehr. Und wir haben dann erfahren, dass er ja betrügerische Aktivitäten macht. Und dann wollten wir zu unserem Geld kommen, ja. Und damals habe ich noch gedacht, okay, wir lösen das auf die alte Sache. Also, weißt du, weil
Street Style.
Ursprünglich, ja, genau, weil ursprünglich komme ich auch aus einem kriminellen Umfeld, dass ich hatte mal so 5, 6, 7 Jahre, ja, auch noch eine Vergangenheit in einem kriminellen Umfeld, so würde ich jetzt mal sagen, einfach viele Schlägereien gehabt, Freunde von mir haben. Ja, ich selbst war der noch am bravsten und anständigste von mir, ja. Aber da gab es halt Leute dabei, die haben mit Drogen gedealt. Es gab Leute dabei, die haben Raubüberfälle auch gemacht, solche Sachen. Die sind auch zurück in ihre Heimatländer überwiesen worden teilweise. Und ich bin aber auch rechtzeitig rausgekommen. Bei mir war es mehr so, ich wollte dazugehören, weißt du auch. Und dann habe ich auch immer wieder mal natürlich Scheiße gemacht. Und wenn du mitgehst mit den Jungs und etwas passiert, ja, mitgefangen, gleich mitgehangen, oder? Und ich merkte einfach, das Umfeld tut mir nicht gut. Aber ich hatte halt immer noch ein paar Kontakte und wir haben dann gesagt, weißt du was, wir lösen das jetzt auf diese Art und Weise. Und wir haben uns dann mit ihm getroffen und dann haben wir ihm gedroht, ja. und hat das aufgezeichnet auf seinem Mobile Phone. Er hat unser Gespräch von Anfang an aufgezeichnet und hat das online gestellt. Man muss sich vorstellen, das hat eine große Welle in unserer Branche ausgelöst.
Du hattest noch Kontakt in die Unterwelt. Habt ihr den Mafioso oder die Leute, habt ihr die mit zum Treffen genommen oder habt ihr den Typen dann erstmal das nur angedroht?
Wir haben jemanden mitgenommen, der dann auch da reingekommen ist, sich hingesetzt hat und gesagt hat, ciao, ja, ist das Geld oder wir lösen es halt anders. Ja, und er hat alles aufgezeichnet.
Wusstet ihr nicht.
Nein, klar nicht. Und sie hätten ihm auch nichts gemacht, aber wir wollten halt, ja, wir dachten halt, okay, ja, wir kommen damit durch und kommen zu unserem Geld, weil wir wussten, anders kommen wir nie wieder zu unserem Geld. Das war halt, damals habe ich noch so gedacht, okay, wir müssen jetzt unser Geld bekommen, so, ja.
Und der Typ war selber ein Scammer, hat es aber aufgezeichnet,
ja.
und hatte dann trotzdem die Eier rauszugehen und das Ding zu veröffentlichen.
Genau so war es. Und dann hat es veröffentlicht und dann hat er noch behauptet, ja, wir nehmen doch E-Stoff und jenes und dieses. Ja, und dann ist es, die Geschichte ist groß geworden. Sehr groß. Und du musst dir vorstellen, damals. Bisschen
die Boulevardmedien bei euch. Ja, oder so, ja, Blick oder sowas, die
Boulevardmedien.
Ne?
Ja, genau. Krass. Und das war ein harter Shitstorm über 3-4 Monate. Und jedes Mal, du musst dir vorstellen, ich habe ein Video hochgeladen und jedes Mal waren da 2 bis manchmal sogar 3.000 Daumen nach unten und manchmal 500, 600 Kommentare, die ich nicht wollte, dass meine Mutter sie liest, verstehst du? Weißt du, da war alles drin, von du Hurensohn, ich ficke dies, du Wichser, du Stoffer, Betrüger, alles war da drauf, ja? Und dort habe ich schon gemerkt, okay, das hat was mit mir gemacht in diesem Moment, weil also da habe ich schon gemerkt, okay, was geht jetzt hier ab? Natürlich, da gab es auch viele Leute, die hinter uns und hinter mir gestanden sind, ja, die das gesehen haben, okay, ja, hätte man vielleicht nicht machen müssen, aber ja, alles, Menschen machen Fehler, ja.
Hat deine Mutter was davon mitgekriegt, dass sie die irgendwann ins Vertrauen gezogen
hat,
bevor die das in der Zeitung liest?
Die hat alles mitbekommen. Meine Mutter hat alle Videos von mir geschaut, schon immer. Ja, meine Mutter hat jedes Video von mir geschaut, so, das heißt, die war auch damit drin und ja, klar. Und eben dann werden dann halt Familie mit reingezogen, weil die lesen das auch. Und das war einfach interessant zu sehen, was das mit so einem macht, in diesem Fall mit mir. Und ich bin aber dann, habe dann auch eine dicke Haut bekommen und habe dann auch dort einfach weitergezogen, weil ich wusste, was ich gemacht habe und was nicht, oder? Ich wusste, okay, dass wir diesen Menschen dort hinzugefügt haben und ihn bedroht haben, okay, das war blöd, das war nicht richtig. Und dort hat sich aber dann auch etwas krass, genau, das hat sich da auch nochmal stark etwas verändert, weil dort habe ich wirklich nochmal realisiert, krass, hey, da war, also dieses Denken noch, also das hat sich komplett dann aufgelöst, so dieses Denken, hey, ich löse das jetzt auf diese Art und Weise. Da ist nochmal eine Schicht abgefallen von mir und ich bin nochmal tiefer gekommen. Also rückblickend war das eine sehr wichtige Erfahrung für mich, sehr interessantes Learning. Aber ich bringe es jetzt hier gerade in den Raum rein, weil wir eben davon reden, mit Kommentaren, was das mit mir macht. Also damals, ja, schlimm hätte es nicht kommen können. Und heute kann ich super gut mit jedem einzelnen Kommentar auch umgehen, weil ich auch weiß, was dahinter steckt. Ja, oft ist da ja die eigene Projektion, der Schatten, der getriggert wird, eigenen ungelebten, unterdrückten Anteile, die dann Menschen auf mich projizieren zum Beispiel. Und oder das hat dann ein Kommentar hat meistens nie mit mir etwas zu tun, sondern vielmehr mit dem oder dieser Frau, die den Kommentar macht. Ja, also der Kommentar sagt viel mehr aus über diese Person, die den Kommentar macht, anstatt über mich natürlich. Darum, also das ist alles entspannt, ja.
Und wie ist das damals vorübergegangen? Der Shitstorm ist ja dann irgendwann von selbst abgeklungen und der Fokus hat sich aussitzen woanders hin verschoben von den Menschen dann.
Shitstorm, wenn du eines Tages, wenn du zuhörst und hast irgendwie einen Shitstorm, schau, was hast du falsch gemacht? Wenn du was falsch gemacht hast, entschuldige dich, lerne daraus und dann mach einfach weiter. Sitz es einfach aus. Ja, du musst es einfach aussitzen. So, that's it, das ist die Wahrheit. Mhm. Du musst einen Shitstorm einfach aussitzen. Weitermachen. Was willst du sonst machen? Kannst aufhören, okay. Aber das ist auch nicht geil.
Nee, auf keinen Fall.
So, wenn du weitermachst. Ich glaube
auch nicht zu vielen Diskussionen dann, dich verheddern und reingehen, oder? Hast du angefangen, in den Kommentaren mit dir zu schreiben?
Nein. Wir haben einmal ein Statement-Video rausgehauen, Mischa und ich, und das war's. Und dann nie wieder was davon gesagt.
Ja. Scheuklappen auf, Blick nach vorne und weiter.
Genau, ja, genau. Da kannst du es sagen, ja. Ja.
Ja, krasse Erfahrung. Und konntest du damals, hattest du da irgendwie auch Probleme, gut zu schlafen oder Albträume oder viel so Chaos im Kopf, Kirmes?
Schon ein bisschen Chaos im Kopf. Wie geht es jetzt weiter? Was läuft mit den Unternehmen? Alles, was wir uns aufgebaut haben, geht es jetzt den Bach runter? Und ja, und ich habe auch, ich kann mich noch erinnern, ich ging dann auch einmal ins Gym, ja, ganz normal. Und da war so dieser Gedanke, oh, okay, so die gucken mich alle an, okay, die wissen gerade alle, was läuft. Und das war ein unangenehmes Gefühl. Ja, das war ein unangenehmes Gefühl. Ja.
Ja, das ist ja dann manchmal auch so eine Self-fulfilling Prophecy oder so ein Circle, ne, wo man dann immer weiter reingeht. Hat der komisch oder ich kenne das selber, wenn du dann Kacke gebaut hast, ja, früher, ja, mal, und dann irgendwo siehst du ein Polizeiauto oder so und denkst, oder warum biegt der jetzt hinter mir ab? Scheiße, warum folgt er mich?
Genau, genau. Ja, aber dort ist es wichtig, dass du. Ja.
Alter, ich habe noch so eine lustige Story.
Erzähl, sorry, ist ein bisschen zeitverzögert.
Achso. Nee, ich weiß nur, das während meiner Partyzeit und so, da habe ich mir auch ein paar Dinger dann geballert und geklinkt, Tabletten genommen, Ecstasy oder so. Und dann bin ich irgendwann Montag früh, ich habe ja Münster studiert, von Düsseldorf wieder zurück nach Münster gefahren. Und ich weiß noch, original, da war ein Polizeiauto hinter mir. Von wirklich der Auffahrt auf die Autobahn nach Münster bis nach Münster rein. Also der ist nie von mir gewichen. Ich so, scheiße, du bist am Arsch. Was mach ich, wenn die einen Drogentest machen und so? Und dann bin ich mal langsamer gefahren. Die sind hinter mir geblieben, schneller und so. Und ey, das war voll Paranoia-Modus. Und dann wirklich so irgendwie 50 Meter vor meiner Straße, wo ich dann in Münster wohne, sind die dann irgendwann rechts abgebogen und ich links. Ich dachte, das war doch jetzt irgendwie ein schlechter Film. Aber das war so krass, in was für ein Gedankenkonstrukt man dann irgendwie da so reingeht. Das wünsche ich keinem. Aber es war spannend, wie man dann sich da reinsteigert und versucht, dann doch wieder ruhig zu bleiben und irgendwie so Sachen durchlebt, die ja eigentlich nur in deinem Kopf sind. Aber man sich dann immer mehr Geschichten dazu erzählt.
Ja, genau, das ist so. Dann gehst du ins Gym und alle, die gucken dich an und du weißt das waren wahrscheinlich eh schon Hater, weißt du, weil wir hatten auch viele Hater, Leute, die uns eh nicht geglaubt haben. Das kommt noch dazu. Wir hatten immer viele Leute auch, die uns nie geglaubt haben, okay, wir sind natural oder wir sind vegan, ja, oder pflanzlich unterwegs. Und das hat dich dann, musst du dir vorstellen, das hat dich dann angestaut. Und dann kam, ja.
Endlich so für die mal ein Ventil.
Ding, so. Ja, ja, genau. Boah, das ist wie ein Koch, wie ein Dampfkoch. Ah. Herd oder wie sagt man, ein Kochtopf, der so überdampft.
Deckel, und, ja.
Genau.
Irgendwann und dann konnten die sich endlich mal alle expressen und sagen, ich hab's doch gewusst, ey.
Ja, genau. Und das war auch schon spannend. Und dann ist aber wichtig auch eben das wahrzunehmen, hey, ja, ich mache mir gerade die eigenen Geschichten, auch wenn jetzt der vielleicht komisch schaut und wirklich auch vielleicht denkt, hey, was geht ab? Aber dann habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, ja, das ist alles in mir. Weil das war ja auch interessant für mich in meiner Bewusstwerdung, da das alles auch zu erkennen, diese eigenen dynamischen inneren Mustern, Gefühlen, Gedanken. Das war auch ein wichtiger Prozess, wenn ich jetzt so darüber spreche und rückblickend zurückschaue, für meine ganze Bewusstwerdung, für meine Entwicklung. Ganz ein wichtiger Prozess war das. Also ich würde es genau wieder so machen, ja, also ich würde das heute nicht mehr so machen mit dem Drohnen, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich würde es genau wieder so machen damals, weil das ein ganz wichtiger Teil war für meinen Lebensweg heute. Ja.
Und das Geld, das habt ihr aber auch nie wieder gesehen von dem Scammer?
Nein, nie wieder.
Der ist insolvent. Was hat sich insolvent
keine Ahnung,
gemeldet?
Keine Ahnung, was bei dem ist. Ich habe nie wieder was von dem gehört, du. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was mit dem läuft. Keine Ahnung. I don't know. Nie wieder was von dem gehört. Mhm. Der war nämlich auch immer wieder mal online auf Instagram, aber auf einmal verschwand er von der Bildfläche, weil der hatte noch ganz andere Sachen noch im Hintergrund, ja, am Laufen.
Es ist spannend, Das nagt natürlich auch an dem Ego, ne? Wenn das Ego an sich denkt ja so, ich bin cool, ich bin smart, ich bin street smart, mir passiert sowas nicht, ich kann sowas riechen, sensen, wenn ein Betrüger am Start ist, nicht mit mir.
Ja.
So, und dann passiert genau dir das und dann, ja, kann ich mir vorstellen, ist man verletzt und in die Ecke gedrängt, fühlt man sich dann ungerecht behandelt und das ist dann so ein toxischer Mix.
Ja, das kommt, das ist so. Und kommt zusätzlich noch zu, wir mit ProBroWare, als wir 2015 an der FIBO waren, dort hatten wir einen Anwalt bei uns mit am Start, ja. Und wir haben dort gut Umsatz gemacht. Du musst dir vorstellen, das war 2015, als wir die Firma direkt gegründet haben. Und wir das ganze Geld investiert haben in einen Stand an der FIBO und auch in die erste Waren von China, die wir haben in China und in der Türkei produziert. Und der Stand hat uns, glaube ich, 30.000, 35.000 Euro gekostet, plus dann nochmal die Kleider, 40.000, 50.000 plus andere Sachen. Und wir haben einfach gesagt, hey, wir müssen unbedingt an die FIBO, weil das ist wichtig, dass wir jetzt an die FIBO gehen. Wir hatten noch nicht mal Kleider und wir haben schon einen Stand angemeldet und mussten dann schnell die Kleider auch produzieren lassen. Das war alles sehr, sehr knapp, aber ist alles aufgegangen. Und dann waren wir an der FIBO und wir haben an einem Wochenende 80.000 oder 90.000 Euro Umsatz gemacht. Und dann fuhren wir nach Hause in die Schweiz. Wir so, yeah, cool, wir haben es gerockt. Oder 1.000 Menschen waren da, wir hatten geile Videos produziert. Wie ich dir vorher schon erzählt habe, FIBO war dann krass. Und dann kriege ich ein Telefon, ich war mit Mischa zusammen, wir kriegen ein Telefon, als wir zu Hause waren. Du, Patrick, Mischa, etwas ist passiert. Ja, was ist passiert? Ja, der ganze Umsatz, 80.000, 90.000 Euro sind verschwunden. Ich so, was verschwunden? Wo sind die hin? Und unser Anwalt hat das Geld, hätte es einbezahlen müssen und hat es einfach nie einbezahlt und war einfach verschwunden. Und es stellt sich dann heraus, dass dieser Anwalt gar kein Anwalt war. Er war mal Anwalt, aber hat seine Lizenz verloren, weil er auch Betrügereien gemacht hat.
Was ja, ein Film. Und, also,
genau, so weißt du, weil wir gerade von Struggles gesprochen haben, oder? Da war eine Menge dabei. Und das hat uns auch fast das Genick gekostet damals. Aber wir konnten, weil wir guten Umsatz gemacht haben damals, zu dieser Zeit konnten wir das nach wie vor stemmen, weil das hat uns natürlich ein Riesenloch reingeworfen. Weißt du, wie in die ganze nächste Kollektion, die wir dann, das Geld, wir hatten das nicht zur Verfügung für das Marketing. Also, ja, das hat uns fast
den Kopf geschellen.
Ja, und ja, also irgendwie haben wir damals diese Betrüger, immer wieder Betrügereien angezogen, weil er auch irgendwie Anteile von uns wahrscheinlich noch drin waren, so ja, so vom früher noch, ja, kann sein, also spezielle Dynamiken auf jeden Fall und bin sehr froh, dass das erstens passiert ist, weil es waren wichtige Learnings, aber dass ich da jetzt so draußen bin, ja, gefühlt. Ja, ja. lange keine Betrügereien mehr gehabt.
Wollte ich fragen, ob du da irgendwie einen Zusammenhang siehst von Anteilen in dir selber, dass sowas in das Leben gezogen wird oder vielleicht karmische Geschichten noch eine Rolle gespielt haben.
Karmisch.
Oder karmisch, ja. Ja, ja. Hat das auf zu der Fall. Zeit noch keine Gedanken gespielt? Hat man das noch verdrängt, aber konntest du später mal reflektieren? Und jetzt würdest du sagen,
ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn ich zurückblicke. Dann, so. Ja, ja, ja. Es war karmisch. Es waren karmische Rückstoßwellen, wie ich sie so gerne nenne. Ja, die einfach da nochmal über uns gebrochen sind. Definitiv, ja, doch. Bin ich sehr sicher. Also so fühlt sich, so sieht es für mich so aus. Ja, wenn ich zurückblicke mit all dem Wissen, was ich jetzt habe, mit dem, wie ich jetzt sehen kann, wahrnehmen kann, dann würde ich sagen, dann war das noch alter Ballast, ja, den wir damit rumgetragen haben. Ja.
Hast du denn manchmal immer noch so Gedanken, dass du denkst, so ach, oder wie zum Beispiel, es passiert irgendwas Doofes, irgendein Hiccup in deinem Business, hoffentlich nicht mehr so ein ganz so heftiger Fuck-up wie damals, dass man denkt, vielleicht habe ich das selber verursacht durch mein Verhalten in dem und dem Moment. Also man kann sich ja auch verstricken in diesem ganzen Karma-Denken, so dass man dann immer unsicherer wird und das kann ja eventuell wahrscheinlich auch nicht die Lösung sein. So, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, wie das passieren könnte. Hast du das manchmal?
Nee, gar nicht. Ciao. Für mich ist eigentlich klar, all das, was passiert und all das, was nicht passiert, ist genauso gut und ist genauso richtig, wie es ist. Ja. Also mittlerweile habe ich da eine ganz andere Perspektive auf Wirklichkeit und auf mich selbst und auf das Leben. Und alles, was passiert, passiert. Und es ist in dem Sinne auf einer tieferen Ebene auch völlig in Ordnung, dass es passiert. Ja. Also da, ja, nee, ich denke gar nicht dran, okay, habe ich das verursacht oder nicht, Karma. Das ist alles. Das ist irgendwie ist das alles, wie soll ich das erklären? Das macht alles irgendwie für mich gar keinen Sinn mehr, weil auf einer tieferen Ebene, ja, auf einer absoluten Ebene, aus meiner Erfahrung, bist du Schöpfung und du bist gleichzeitig Schöpfer. Ja? Also, du bist der Filmproduzent, der den Film dreht und gleichzeitig der Film. So beides. Der Verstand kann das nicht greifen, aber wenn du Schöpfer und gleichzeitig Schöpfung bist, dann ist all das, was passiert, letztendlich in der Tiefe auch deine eigene Schöpfung auf einer fundamentalen Ebene als der Schöpfer und natürlich als die Schöpfung, als das Menschliche, ist es dann auch nicht deine Schöpfung, aber du hängst natürlich mit drin, weil es letztendlich zwischen Schöpfung und Schöpfer keine Grenzen gibt. Es ist letztendlich eins, es ist non-dual. Ja, es ist ein bisschen technisch, man könnte da jetzt technisch darüber philosophieren, was aus meiner Meinung vielleicht nicht unbedingt viel Sinn macht, weil es sehr abstrakt ist, wenn wir versuchen, Wirklichkeit in einer absoluten Dimension zu erfassen. Aber so, also um es abzukürzen, die Dinge, die passieren und die sind für mich auf einem fundamentalen Level, ja. Es ist alles richtig so, wie es ist, ja. Natürlich auf einer anderen Ebene kann ich immer noch sagen, hey, Moment mal schnell, da wird gerade eine Frau überfallen oder eine Frau geschlagen oder da verstößt jemand gegen meinen Wert und dann kann ich da auch eine ganz entspannte Grenze setzen und sagen, hey, schau, das will ich nicht, so, das passt nicht zu mir, stopp, ja, ich bin dafür und gegen das, das kann ich alles sagen. Aber auf der fundamentalen Ebene ist alles so, wie es ist, eigentlich perfekt für mich, ja.
Ja, spannend an den Ausführungen, die du gerade gemacht hast, finde ich, inwieweit bist du als Schöpfer mit freiem Willen unterwegs und inwieweit ist deine Schöpfung vorbestimmt und genau richtig, wie sie ist? Ja,
kann ich dir eine einfache Frage stellen, eine einfache Antwort aus meiner Perspektive geben? Weil schau, wenn wir uns diese Frage stellen, dann müssen wir uns eben auch die Frage stellen, die Frage Leib und Seele, ja, oder Form und Lehre, also Materie und Geist oder eben freien Willen oder nicht freien Willen, das geht ja alles in die gleiche Richtung, ja. Ist letztendlich die gleiche philosophische Grundfrage. Sie hat den gleichen Boden. Und aus meiner Erfahrung ist es so, das ist erstmal ein Paradoxon, weil der Verstand kann es nicht greifen, aber du hast einen freien Willen und du hast gleichzeitig keinen. Ja? Und hier sagt der Verstand, hä, das verstehe ich nicht, weil entweder habe ich doch einen freien Willen oder ich habe doch keinen, aber es ist doch gar nicht möglich, dass ich einen freien Willen habe und gleichzeitig keinen freien Willen habe. Doch, aus meiner Erfahrung ist es so, weil letztendlich der Wille des Kosmos auch der Wille von dir ist. Es ist letztendlich, gibt es da keinen Unterschied zwischen deinem Willen und dem Willen des Kosmos. Es ist letztendlich eins. Und wenn wir schauen, oder? Wenn wir jetzt von dem Punkt kommen, du bist Schöpfer, Schöpferin und gleichzeitig Schöpfung, also hier dein Körper, der Patrick, die Nina, was auch immer, ja, so. Das ist letztendlich, könnte man sagen, eine Manifestation des einen Geistes, ja, des einen Gewahrseins, des Gottes, nenn es wie du willst. Und Manifestation und Geist ist letztendlich eins, weil es ist die gleiche Aussage wie Schöpfer und Schöpfung, weil was ist Schöpfung? Schöpfung ist die Manifestation des Schöpfers. Schöpfer und Schöpfung ist letztendlich eins. Und das würde ja wiederum wieder bedeuten, dass wenn du die Perspektive einnimmst von dir als die Schöpfung, ja, als das kleine Ich, dann hast du keinen freien Willen, wenn du so sehen möchtest. Wenn du aber die Perspektive einnimmst vom Schöpfer, ja, dann hast du einen freien Willen. Und weil du beides bist, hast du einen und hast du gleichzeitig keinen. Und da gibt es aber auch noch zwischendurch, ja, gibt es auch noch etwas, weil, schau, wenn ich jetzt, angenommen, ich laufe in der Stadt entlang, ja, und jemand sagt mir, ey, du verdammter Arschloch, du Wichser, ja. Jetzt, früher, der Patrick von früher, mit 18 Jahren, der wäre da stark getriggert worden. Hätte gesagt, hey, was willst du, ja, Ego wäre hochgekommen. Und wahrscheinlich hätte es eine Diskussion gegeben, irgendein Chaos, irgendein Abfuck, weil ich gar nicht anders hätte handeln können, weil ich in meinen Mustern gefangen war. Also heute, die gleiche Situation, jemand sagt das, das geht da rein, ich kann das wahrnehmen und kann dann entscheiden, möchte ich etwas machen damit oder möchte ich etwas nicht machen, aber ich merke, da ist ein größeres Level von Freiheit. Früher hätte ich gar nicht stehen bleiben können mit dem, weil wenn er mir Arschloch oder irgendwie Wichse gesagt hätte und da wären noch Freunde um mich herum gewesen, ja, und dann hätte ich automatisch darauf reagiert. Also eine Aktion und eine direkte Reaktion. So mittlerweile kann ich da stehen bleiben und mir überlegen, okay, was möchte ich denn überhaupt mit dem machen? Möchte ich reagieren? Möchte ich nicht reagieren? Wie? Das heißt, da ist mehr Freiheit entstanden. Das heißt, gefühlt, ja. Gefühlt gibt es da auch unterschiedliche Levels von Freiheiten, die wir haben können. Aber auf einer absoluten Ebene hast du einen freien Willen und hast du keinen freien Willen, aus meiner Sicht, ja. Das kannst du nicht mit dem Verstand greifen und fassen.
Weil es ist das Gleiche, Paradoxum.
Es macht dich nur verrückt, aber an einem bestimmten Punkt in deiner Entwicklung. Wenn du über diesen Punkt hinausgehst, dann macht das für dich total viel Sinn, ja? Weil du einfach Paradoxon fassen kannst. Du kannst sie greifen, nicht mit deinem rationalen Verstand, sondern es geht über den Verstand hinaus. Es geht letztendlich in den, wir nennen das auch den transrationalen Bereich, transmental, transrational, transpersonal. Das ist dann eine Entwicklungsstufe, die in jedem angelegt ist, die wir auch greifen können, wo du einfach merkst, okay, ja, also es macht komplett Sinn, aber nicht rational, sondern transrational. Das ist das Gleiche, wenn ich dir sagen würde, schau, hey, ich bin total wichtig, ja, ich bin total wichtig hier, weil ich atme einmal ein, ich atme Sauerstoff aus der Atmosphäre, ich atme CO2 aus der Atmosphäre, ich wirke, jedes Wort, was ich sage, wirkt. Alles hat eine Wirkung. Ich mache gar nichts, hat eine Wirkung. Ich mache überhaupt irgendetwas, es hat eine Wirkung. Alles wirkt. Ja, wenn da draußen eine Frau überfallen wird und ich mache gar nichts, dann hat mein Nichthandeln hat eine Wirkung. Wenn ich
Butterfly
die Polizei Effekt, anrufe, ne? Ja, wenn ich die Polizei anrufe, ja, dann hat mein Anruf eine Wirkung. Wenn ich rausgehe und ich den Täter stelle, das hat eine Wirkung. Also ob ich etwas mache oder nicht mache, alles wirkt. Wir wirken in jedem Augenblick in diesem unendlichen Universum. Das heißt, ich kann sagen, ich bin total wichtig, ja, aber gleichzeitig bin ich total unwichtig. Ja, auch hier wieder. Ha? Ja, ich bin total wichtig und gleichzeitig total unwichtig. Und darin liegt für mich ein großes Stück Freiheit in diesen Paradoxonen. Die fassen, greifen, verstehen zu können, erkennen zu können. Das gibt dir ein Gefühl von Freiheit und auch ein Gefühl von, ah, okay, alles macht Sinn für mich. So, alles macht Sinn, ist okay. Ich kann da für meine Werte kämpfen, ich kann da alles tun und machen auf dieser Ebene, aber auf einer tieferen Ebene ist alles perfekt, so wie es ist. Ist perfekt.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Resümee, dass es zum einen sich immer lohnt, weiterhin für deine Werte einzustehen und für das, was sich als gut und richtig für dich empfindet, also sich nicht machtlos zu führen, indem man quasi surrendert. So ist ja auch nicht das Buch von Michael Singer zu verstehen, Surrender Experiment, sondern das Surrendern ist eher, also nicht aufzugeben, sondern keinen Widerstand mehr zu haben gegenüber dem, was vielleicht dein Seelenplan ist, was eh in dein Leben gekommen wäre. Vielleicht in einem anderen Moment, wenn du consciously andere Entscheidungen triffst, dann verzögert sich vielleicht bestimmte Dinge in deinem Leben, aber sie werden kommen, weil sie in deinem Seelenplan geschrieben sind. Was aber trotzdem nicht heißt, dass man nicht für das, was richtig und gut ist, mit deinem Bewusstsein, was du jetzt in dem Moment hast, einstehen solltest. Ich denke, das ist so ein Gedankenkonstrukt, was mir ganz, ganz gut weiterhilft. Also nicht zu denken, man ist ständig in karmisch irgendwo gefangen und jede Aktion hat eine Reaktion. Und wenn ich jetzt einmal irgendwas Falsches mache, dann geht im Worst Case mein Leben den Bach runter. Sondern dass man schon geguided ist, aber ein Stück weit, also alles immer genau richtig ist, wie es passiert, aber ein Stück weit schon darüber Kontrolle hat, wie man das Ganze orchestriert.
Ja, so kann man es definitiv sehen, ja. Doch, ich denke, da sind wir eigentlich gar nicht weit voneinander entfernt, sondern da sind wir eigentlich, denke ich, rein rational und sprachlich, ja, wenn wir es zumindest beschreiben können, weil es geht ja auch über die Sprache hinaus, wenn es dann in die Erfahrung geht. Aber wenn wir es rein beschreiben müssten, sind wir da, denke ich, auf dem gleichen Pace, ja.
Ja. Wie weit spielen jetzt tiefe philosophische oder wie weit spielen jetzt Erfahrungen aktuell oder wie groß ist die Rolle, die beispielsweise psychedelische Erfahrungen gerade noch in deinem Leben einnehmen, um zu den Erkenntnissen zu gelangen, die du jetzt gerade formuliert hast? Also bist du jemand, der das gerne regelmäßig immer wieder macht und einzuchecken, um vielleicht auf andere Bewusstseinsebenen zu gehen? Ist das ein Tool für dich? War das eher eine Phase, die du dann losgelassen hast? Wie siehst du die ganze psychedelische Welt?
Ja, ein großer Raum hier. Ja, wir können da noch einen separaten Podcast darüber machen. Aber abkürzt gesagt, ja, würde ich sicher sagen, dass meine psychedelischen Erfahrungen in der Vergangenheit auch mir gute Einsichten gegeben haben. Und dass ich aktuell aber kaum Substanzen konsumiere, weil ich habe einfach auch das Verlangen nicht danach. Ja, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass meine Meditationspraxis für mich schon wie eine psychedelische Erfahrung ist. Also nach dem Vipassana-Retreat. Ich meditiere jetzt seit 8 Jahren regelmäßig. Also wirklich regelmäßig. Und habe dann am Ende dieses Jahres das allererste Mal ein Vipassana-Retreat gemacht. 10 Tage Stille. So ungefähr 9 Stunden pro Tag Meditation. Nichts lesen, nichts konsumieren. Und das hat mich nochmal tiefer in mich selbst hineingebracht. Und natürlich glaube ich, dass psychedelische Substanzen dort auch eine Rolle gespielt haben, weil sie so wie ein Tor geöffnet haben. Also zumindest auch das DMT-5-MO, was du ja auch konsumiert hast, wo du mir noch gesagt hast, hey, kannst dich drauf freuen. Ich kann mich noch erinnern. Das hat bei mir schon, also dort hatte ich so wirklich einen Durchbruch. Und das hat für mich so einen Referenzwert gegeben. Das hat wie so eine Tür aufgemacht, würde ich sagen, die nachher auch meine Meditationspraxis verstärkt hat. Also meine Meditationen wurden dadurch tiefer. Und dann das Vipassana Retreat hat das nochmal intensiviert. Und aktuell meditiere ich halt 1,5 Stunden am Tag. Und so wie das Training früher für mich ganz wichtig war, eben um herauszufinden, was kann ich da noch alles erreichen, wie sehr kann ich meinen Körper noch verändern auf eine natürliche Art und Weise, ist jetzt so meine Frage, okay, welche Bewusstseinszustände kann ich noch in meinem täglichen Leben realisieren? So? Weil sich meine Wahrnehmung natürlich schon jetzt, wenn ich zurückblicke, vor 3 Jahren oder 4 Jahren oder 5 Jahren, meine Wahrnehmung hat sich schon sehr verändert. Und ich beginne auch immer mehr, währenddem ich wach bin, beginne ich auch immer mehr und mehr zu realisieren, dass sich dieses Subjekt und Objekt, ja, Subjekt, Objekt, also du bist da draußen, das Objekt, hier ist Subjekt, dass diese Trennung sich mehr und mehr auflösen kann. Und das finde ich halt sehr spannend, das zu sehen, dass das wirklich funktioniert. So. Das ist einfach kein Hokuspokus oder Babibabo, sondern es funktioniert. Natürlich musst du die Hausaufgaben machen. Viele Leute machen die Hausaufgaben nicht, weil ganz ehrlich, weißt du, Sonny, wie viele Leute sind denn bereit, überhaupt 1,5-2 Stunden am Tag zu meditieren? So die wenigsten Leute, klar. Aber ich spüre halt da ist ein starker Ruf, es zieht mich stark dahin, da einfach zu erfahren, was da einfach alles noch möglich ist. Genauso, es ist genau der gleiche Antrieb wie damals beim Natural Bodybuilding. Einfach ist es jetzt, hat sich das Ganze nach innen gewendet, ja. Darum konsumiere ich aktuell fast keine Substanz mehr. Ich hatte, es ist lustig, weil ich hatte vor, ich glaube, einem Monat mittlerweile, eine Session mit Acid, 80, 90 Mikrogramm, weil ein guter Freund von mir, den wollte ich schon, der hat sehr viel darüber gelesen, ist auch sehr interessiert an Philosophie, hat sich sehr mit Philosophie beschäftigt, hat Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Huxley, alles gelesen. Das ist ein Freund von mir von früher noch. Und das ist so der einzige Freund von mir, von meiner früheren Clique, der sich hart für Philosophie beschäftigt und der auch die kognitiven Fähigkeiten hat, all diese Gedanken auch zu jonglieren und zu Ende zu denken. Und mit dem bin ich immer wieder eng in Kontakt. Er hat 2 Kinder, eine Frau. Und also habe immer auch Respekt gehabt von diesen psychedelischen Substanzen, bevor er sich darauf eingelassen hat mit mir, hat gesagt, wenn, dann mache ich es nur mit dir, weil ich weiß, du kannst mich gut führen, gut guiden. Hat er irgendwie 5 Bücher gelesen, ja. Und ich habe immer gesagt, schau, du kannst so viel darüber lesen, wie du willst. Und das ist alles okay, aber letztendlich musst du es halt erfahren. Ne? Du kannst so viel über das Meer lesen, wie du willst. Du kannst herausfinden, wie das Meer aufgebaut ist, mit Molekülen, Atomen und alles. Und, aber trotzdem ist es nicht das Gleiche. Du wirst das Meer nie erfahren, wie wenn du drin sitzt oder drin schwimmst, den Duft, das Salzwasser im Mund riechst. Das ist was ganz anderes natürlich. Und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, komm, jetzt ist die gute Zeit dafür, jetzt konsumiere ich das mal wieder mit ihm. Und das war eine interessante Erfahrung, auch wieder so für mich, weil jede Erfahrung ist ja für sich interessant, aber ich habe einfach auch gemerkt, okay, krass, meine Meditationen sind mittlerweile wirklich so wie 60 Mikrogramm, 50, 60 Mikrogramm LSD. Also nicht von Anfang an, aber wenn ich da so eine Stunde, eineinhalb Stunden meditiere, so dann komme ich da langsam rein in diesen subtilen Zustand. Und das finde ich halt sehr interessant und spannend, wenn das dann auch über die Meditation hinaus, ja, realisiert werden kann. Und so sieht es aktuell aus, ja. Also zu deiner Frage, nee, aktuell konsumiere ich nicht so viel psychedelische Substanzen, aber es ist ein interessantes Werkzeug, ein interessantes Tool für die Bewusstseinsarbeit, auf jeden Fall. Vor allem dann auch, wenn du jemand hast, der dich führen kann, der dich guiden kann. Man kann das gut kombinieren mit Traumatherapie. Aber, also das ist kein Kinder, ich sage das auch immer wieder, wenn ich öffentlich darüber spreche, das ist kein Kinderspielzeug, ja. Es ist kein Kinderspielzeug. Sondern du musst wissen, was du machst. Du musst wissen, wie dosieren. Ja. Du musst wissen, mit wem. Am besten hast du jemand, der Erfahrung hat, jemand, der vielleicht professionell hinter den Bühnen auch damit arbeitet, ja, weil in Deutschland, je nachdem, ist es ja auch verboten, dass du da wirklich jemand hast, der dich führt. Und auch was wichtig ist, dass du aus meiner Perspektive auch irgendwo eine stabile Persönlichkeit schon hast, ja, weil wenn diese Persönlichkeit schon instabil ist, du selbst noch nicht gefestigt bist, hier in dieser materialistischen Welt, ja, in dem Sinn, dann kann das auch zu Konsequenzen führen, die dann vielleicht nicht so angenehm sind für das eigene Leben. Darum, kurz zusammengefasst, ja, hat super viel Potenzial, super spannend, vor allem in Kombination mit Bewusstseinsarbeit, vor allem in Kombination mit Meditation, mit anderen Praktiken, da denke ich, kann man was machen. Und gleichzeitig aber auch kein Kindergarten, ja, ist kein Mickey-Maus-Stuff.
Ja. Kein Fall, Mann, also das würde ich auch nochmal gerne ergänzen zu im richtigen Rahmen mit einem erfahrenen Spaceholder, Facilitator, der es schon mal gemacht hat und entsprechenden Setup, was du auch schon gesagt hast und ganz wichtig für mich immer, wo ich so oft sehe, dass das hinten runterfällt bei vielen, ist die Integration und die Medizin, die dann noch nachwirkt, die ja noch lange in deinem Bewusstsein ist, um dann nicht einfach wieder in den Alltag zu switchen und nach der nächsten Peak-Experience Ausschau zu halten, um dann wieder in diesen State zu gehen, auf Aya oder was auch immer, aber diese ganze Integration dann hinten runterfallen zu lassen, das ist richtig viel verschenktes Potenzial, at least, wenn nicht sogar mehr.
Ja, 100% bin ich voll bei dir, Sonic, ja. Ja.
Yes, mein Lieber. Danke für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mich wieder mit dir auszutauschen.
Ja. Mir auch. Wo können die Leute noch mehr über dich? ja, gute Frage. Erstmal nicht geplant. Erstmal ist Deutschland geplant, Ende des Jahres. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da kommen. Ich sehe mich da auch noch nicht so lange in Deutschland. Wir haben jetzt erst mal 3 Monate eingeplant. Was uns beide gerade reizt, oder uns drei, wenn ich für ein Rio mitsprechen darf, ist, ja, dass wir gerne mal die Algarve, den Süden von Portugal, auschecken würden, weil da auch immer mehr Freunde von uns sind. Viel Gutes hören. Vielleicht das mal. Aber kommen natürlich auch immer wieder gerne bei euch vorbei, wenn wir wieder so gut aufgenommen werden und empfangen werden. Jederzeit, ey.
Naja, wenn du mal hier bist, lass es wissen, ja. Jetzt ist deine Frage, wo können die Leute mich finden? Also am besten auf Instagram, auf YouTube einfach eingeben, Patrick Reiser. Und wenn du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, dann ist der kostenlose Online-Workshop sehr gut, das ist ganz entspannt. Findest du auf meiner Website auch, patrickreiser.com, kostenloser Online-Workshop. Dort ist 1,5-2 Stunden guter Content, wo du sehr schnell spürst, okay, kann mir der Patrick vielleicht weiterhelfen oder nicht? Spüre ich da eine Resonanz? Und wenn ja, super. Und wenn nein, auch gut. Ja. Aber ich denke, das ist, ja, das sind gute Plattformen, ja.
Cool. Verlinke ich alles in den Shownotes. Danke, mein lieber Brudi. Liebe Grüße zu dir in die Schweiz. Und bis hoffentlich ganz bald. Hat mir voll Spaß gemacht.
Ja.
Danke an alle Zuhörer.
Mir auch. Ja, vielen Dank. Und auch Grüße nach Brasilien. Vielen Dank. Danke, Sonic.
Danke, mein Lieber.